hast du irgendwo Mwene, Van der Voort, Urbeek, Osterhage, Sander, Elfhardli?
Schön wär's, ehrlicherweise.
Scheiße gelaufen für Bench, vielleicht besser gelaufen für euch, weil das sind die Spieler, die ordentlich profitieren könnten. Sperren, Widmer, Vuskovic, Reismann, Sambi, die genannten könnt ihr reinrotieren und ihr müsst ein Auge haben auf die Keeper. Gulaschi, Warnprobleme, Neuer auch erstmal raus, preiswerte Keeper und der 22. Spieltag bringt Überraschungen mit. Riason, 7 erfolgreiche Flanken, 21 Punkte. Gruder mit über 70 Punkten im Kreativzentrum und der Abwehrboss ist back. Dennis Favre holt die meisten Punkte über Defensivaktionen. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast zur ersten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß beim Hören. Powered by Winamax. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo immer ihr uns hört. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga und eure zwei Hosten am Start. Liebe Grüße. Hey, Bench, was geht?
Servus, Janni, Alter, dass du so ein Energy-Level jetzt hier aufbauen kannst, hätte ich nicht erwartet.
Nee, das war auch ein Fehler. Das war ein Fehler gerade. Ich bin noch leicht lediert. Eingeschweißte Hörer mögen es eventuell auch raushören können an meiner Stimme. Ich bin aber sehr euphorisch, denn nach 10 Tagen vertikalem Liegen und maximal 2-3 Wörtern am Tag, ich habe mir wirklich alles aufgespart, Mensch. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, die ich endlich mal wieder loslassen darf.
Ey, dann hoffe ich sehr für dich, dass du es genießen kannst und hier heute alles losziehst, was du willst. Ich halte mich zurück und wenn ich merke, okay, du brauchst gerade ein bisschen Support, dann versuche ich reinzujumpen.
Nee, nicht zurückhalten, Bench. Ich will den Bench, der argumentiert. Ich will der Bench, der eine andere Meinung hat. Ich will heute diskutieren, Bench.
Okay, bekommst du. Ja.
Wie war denn dein Wochenende, Bench? Hattest du irgendjemanden von den richtig geilen Punktern?
Boah, ey, mein Wochenende war... Ich habe gerade im Kopf, sagt dir Benoit Richaud was?
Ja,
ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Ich habe viel Olympia geguckt und der Name ist mir auch über den Weg gekommen, weil das ist ja fast schon Comedy.
Ja, das ist verrückt. Das ist, ich glaube, Eiskunstlauf ist es, ne? Wo genau, der ja. Mann eine absolute Ikone ist und ich glaube, boah, wie viel sind es? Irgendwie 14, irgendwas zwischen 14 und 20 Athleten gleichzeitig coacht bei Olympia und irgendwie nur von A nach B nach C springt. Das ist so ein bisschen ein Meme geworden, dass er da irgendwie dauernd an unterschiedliche Outfits, Jacken, sonst was überschmeißen muss, damit er da auf den verschiedenen Pressekonferenzen auch unterschiedlich aussieht. Und so habe ich mich Freitag ein bisschen gefühlt, wo ich mit Manu Thilia bei Sky war und irgendwie so, weiß nicht, dann alleine da am Start zu sein, das geht schon alles klar und es hat übelst Bock gemacht, aber es war halt vor allem mit meinen eigenen letzten Deals eintüten und ready to go für den Spieltag zu sein, das war halt nicht, ey Janni, mach mal gerade bitte PK-Setup, ich muss hier kurz mit XY schnacken und einen Deal irgendwie einstehlen. Deswegen, Freitag war ein Hustle bezüglich meiner Teams, aber ich hatte dann eigentlich am Ende ein ganz gutes Gefühl. Und am Wochenende habe ich mich, glaube ich, so gefühlt, wie du die ersten der letzten 10 Tage ungefähr. Weil ich Freitag, Samstag komplett überfahren wurde. Also Bell direkt verletzt runter, Minuspunkte am Freitag, Samstag in unserer Office League. Es war mir klar, dass ich damit auf die Schnauze fliegen kann. Aber dass Upamecano und Pavlovic dann beide 0 Minuten am Wochenende bekommen, war schon eine ordentliche Schelle, die ich da gekriegt habe. Hinten raus hat es mir jetzt zum Beispiel ein Gruder krass gerettet. Deswegen alles in allem schon alright, aber es war eine Achterbahn. Wie war es bei dir?
Ja, schön. Ja, bei mir war es, boah, ich würde sagen, relativ langweiliges Wochenende, weil es keine krassen Überraschungen gab. So, mein Kane hat wieder getroffen, zweifach. War okay. Ja, das, auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, als du bist nirgendwo Kane-Besitzer, ne, Bench?
Nee, leider nicht. Nee.
Aber also inzwischen, so alles unter einem Tor jubel ich noch nicht mal mehr bei Harry Kane. Das ist irgendwie langweilig. Ich habe irgendwie, das ist wie wenn du so FIFA-Karriere startest und am Anfang schon die krassen Transfers machst und dann wird es langweilig irgendwann. Es ist nicht so, dass ich gerade gewinne, unsere Liga, ne? Aber ich sag nur, so Harry Kane zu besitzen ist, also ich habe mich, sag mal, bei. Ich bin Mittelstädt- und Chabot-Besitzer. Bei Chabots Fehlpass mit Fehler vor Gegentor habe ich mich proportional deutlich mehr geärgert als bei Harry Kane Doppelpack in Bremen. Weil ich dachte so, jo, ich bin reingegangen in den Spieltag, mit Harry Kane macht 2 Kisten gegen Bremen. War mir klar.
Ja, ich check's komplett. Wir hatten auch in unserer privaten Liga zuletzt jetzt schon das Thema, ob man nächstes Jahr wirklich mal durchzieht, zu sagen, ey, irgendwie ohne Bayern spielen oder irgendeine Regel, dass man die irgendwie so ein bisschen lowert, was den Output angeht oder so, wie auch immer man das am Ende macht, aber wir sind wirklich an einem Punkt, wo man sich so denkt, ja Digga, dann irgendwie gehst du mal durch so einen Spieltag mit deinem Team wirklich aus so ein paar Überraschungen zusammengebaut, hast da vierstellig Punkte und denkst dir, ey geil, und dann kommt halt irgendwie so sonntags wieder ein Diaz mit einem 500er, da macht Kane halt seine zwei Buden und du weißt, dass es passiert. Und am Ende stehen immer die Besitzer von Kane, Olise, Diaz gerade vorne. So, klar ist auch Teil der Wahrheit, die zu finanzieren, da musst du halt auch krasse Abstriche woanders machen. So, dann ist es auch wieder gut gemanagt einfach. Aber es ist halt so, es ist irgendwie so, ja, wie sagt man? So, die Überraschungen bleiben einfach aus im Moment.
Ich habe einen Vorschlag, Bench. Und ich wäre mal gespannt, was die Leute da draußen darüber denken würden. Wie wäre es denn, wenn man einfach Kickback zocken würde? Und jeder Spieler, der über 50 Millionen steigt, muss verkauft werden. Und jeder Spieler über 50 Millionen darf gar nicht erst gekauft werden. Dass man sagt, okay, man ist ohne diese Top 0,345% in Kickbase unterwegs und hat nicht mehr diese Krankenausreißer. Man muss halt dann auf Achriason und Zufall gehen, anstatt auf Ulysses und Kane.
Ja, ey, finde ich auch gar nicht schlecht. Auf jeden Fall irgendwie das halt mal so ein bisschen zu Maßregeln alles. Kann man ja auch, wie gesagt, gut über so eine MVP oder 250er oder sonst safe, was Regel machen. Safe. So, ne? Da ist halt in unserer Liga aktuell das Ding, dass nur der MVP verkauft wird, was mir persönlich viel zu wenig ist. Aber so die Aktivität in der Liga geht auch ein Stück weit auseinander. Und für die sehr bequemen ist es dann halt besser so, als irgendwie, wie wir es zum Beispiel in der zweiten Liga machen.
Ja.
Hast wie dem auch gehört, sei, es gibt was, Mittel und Wege.
Hast du gehört, was Matanovic Liga für den letzten parat hat am Spieltag immer? Weißt du das noch? Du hast auch gehört.
War das, dass der noch mal ein bisschen extra reinschmeißen muss in den Pott oder so? Ja,
hey,
ne?
Fand ich richtig geil. Ja. Das fand ich richtig geil, weil im Grunde genommen ist es ja in der Liga, ist es ja fast Schnuppe, ob du mit 650 oder mit 700 Punkten Achter oder Neunter Letzter wirst, so Szenario. Ja. Dass das Letzte noch mal bestraft, finde ich schon noch mal geil. Hat mich gekitzelt. Wäre was, was ich im Sommer auch in WhatsApp-Gruppen schreiben werde.
Ey, ich glaube, ich bin jetzt auch diesen Sommer so weit. Sonst war ich immer so, ey, bitte kümmert sich irgendwer anders mal inhaltlich um dieses ganze Liga aufsetzen, Regeln und so, weil ehrlicherweise, so brauche ich dir nicht erzählen, Janni, im Sommer dann auch noch mit Ligen aufsetzen und Regeln ausklamüsern in zwei, drei verschiedenen Ligen irgendwie zu tun zu haben, dann ist irgendwann auch echt Overload einfach, was Kickbase angeht. Am Ende hat man es dann trotzdem immer irgendwie gemacht, weil man halt so den meisten Drive wahrscheinlich darauf hat, aber ich bin jetzt wirklich kurz davor zu sagen, ey, weißt du was, diese Liga, die private zum Beispiel bei mir, die besteht jetzt auch seit echt einigen Jahren. Wir setzen jetzt mal so ein scheiß Regelwerk auf und das wird einfach Jahr um Jahr erweitert, weil dann hast du nicht Anfang jeden Jahres irgendwie die Diskussion, ja, ey, fangen wir das nochmal neu an zu diskutieren, was ist denn hiermit, was ist denn damit, sondern du hast Regelwerk, du hast ein, zwei Dinger, wo du sagst, ey, so könnten wir dieses Jahr noch adjusten und anpassen und das ist alles fixiert vor der Saison. Ich bin kurz davor, eine Kickbase-Bibel zu schreiben jetzt im Sommer.
Ja, ey, vielleicht wäre es möglich, auch als Kickbase-Unternehmen ein Muster bereitzustellen, dass man so ein Baukastenprinzip hat, dass man sagt, okay, die Regeln nehmen wir mit rein, das finden wir gut. Kann mal, also gerade zum ersten Mal gekommen, die Idee, aber vielleicht kann man das mal reinschmeißen, dass die Leute, so wie
wer weiß.
Wahrscheinlich, wenn du Handyverträge kündigst, kannst du auch einfach eingeben, hier, mach mal Handyvertrag.
Ja,
Kündigung. Stimmt. Vielleicht gibt es auch Regelwerk, Baukasten.
Let's see.
Ja. Ey, apropos MVP, Bent, ich würde gerne mit einem kleinen Spiel mit dir reinstarten.
Oh.
Und zwar sind an diesem Wochenende zwei Spieler vorne, was die MVP-Punkte angeht, wo ich denke, nee, das passt nicht. Das passt nicht in meine Kickbase-Welt. Es ist, vielleicht ist sie auch schon ein bisschen eingefahren jetzt nach vielen Jahren Kickbase, aber eigentlich haben Riason und Zufall für mich kein MVP-Potenzial. Hätte ich mir die geholt und es gibt die MVP-Verkaufregel, ich hätte mir gar keine Sorgen gemacht, dass die irgendwann mal abgeben muss. Trotzdem.
Den ist Montag Riason vergessen zu verkaufen.
Ja, genau. Richtig.
Ja.
Ja. Trotzdem würde ich gerne mal ein Spiel mit dir spielen. Und zwar habe ich dir vor der Episode schon gesagt, such dir mal bitte ein paar Spieler raus, die über 20 Millionen kosten müssen, aber deiner Meinung nach die minimalste MVP-Gewinnchance haben.
Ja.
Und ich habe schon zwei im Raum geworfen. Nach meiner Meinung nach ist es immer noch Riason, der wird nie wieder MVP werden. Mhm. Es ist Zufall, der wird nie MVP werden. Und den ersten Neuen, den ich in den Raum schmeißen will, ist Maximilian Arnold. Sehe ich nie wieder MVP werden.
Ja, check ich. Ich habe mir mal ein paar Minütchen genommen, um so minimal in die Recherche zu gehen. Und hab da gleich auch noch eine kleine Quizfrage für dich und die Zuhörer. Aber innerhalb der Ergebnisse dieser Frage, die ich mir gestellt habe, ist auf jeden Fall, sind zwei Kandidaten dabei, die ich auch nie MVP werden sehe. Und wenn ich mich für einen entscheiden müsste, der über 20 Millionen Marktwert hat und die kleinste MVP-Wahrscheinlichkeit, dann würde ich landen bei Nicolas Seiwald.
Uff, stark. Sehr gut, sehr gut, ja. Bench ist ein sehr guter
Call, Nicolas Seiwald. Ja, ich habe nämlich mal geschaut, welche Spieler über 20 Millionen Marktwert haben denn einen Schnitt von unter 100 Punkten? Ehrlicherweise hätte ich wahrscheinlich gucken müssen, haben so den niedrigsten Highscore oder am seltensten über 150 oder so. Das wäre jetzt aber einfach von der Zeit her nicht mehr machbar gewesen. Deswegen habe ich mir einfach nur die Punkteschnitte angeschaut. Und du kannst gerne mal probieren. Ich habe hier eine Liste. Es sind, glaube ich, so um die 20 Spieler oder so. Also ein paar Hits würdest du auf jeden Fall setzen. Welche Spieler über 20 Millionen Marktwert aktuell rangieren, aber nicht mal 100 Punkte im Schnitt haben?
Einen kann ich dir sofort gegen den Kopf knallen und den hätte ich auch so oder so genannt, weil ich denke, wie kann der so teuer sein und niemals wird der MVP Romano Schmid von Bremen. Der ist über 20 Millionen wert und der hat, was hat der vielleicht, einen 85er-Schnitt gefühlt?
Ja, Romano Schmid, ich muss gerade auf meiner Liste suchen, 20,3 Millionen Marktwert, 91 Punkte im Schnitt.
Ah, okay. Das ist okay.
Es ist okay, ich finde halt vor allem, also ich habe mir die Liste dann angeschaut und mir mit Seiwald meinen Top-Pick rausgesucht und ich habe so überlegt, ey, es sind so ein paar Innenverteidiger dabei, wo ich mir denke, ey, mit Kiste und zu Null können die schon mal explodieren. Gehört trotzdem noch viel dazu, dass sie MVP werden, aber so Innenverteidiger hast du auf der einen Seite und so einen Schmied oder Stürmer oder so, da ist es, ich sag mal jetzt auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, dass mal zwei Scorer oder so passieren. Deswegen sehe ich da schon auch irgendwo noch die Szenarien. Aber es gibt so ein paar Spieler, wer zum Beispiel auch knapp unter 20 Millionen liegt, sie hier deswegen disqualifiziert, aber in meiner Welt gibt es kein Szenario, bis der seine Karriere beendet, dass der über 300 Kickbase-Punkte, 250 Kickbase-Punkte macht. Leon Afdullahou, der ist über 20 Millionen wert. Der niemals wird es passieren, dass der mehr als einen Scorer macht. Der wird niemals genug zu null Boni oder sonst was einstreichen, dass der wirklich der Beste am Spieltag ist, auch wenn das ein super Fußballspieler ist.
Ja, ich habe noch einen, aber ich glaube auch, der ist unter 20 Millionen. Robert Andrich.
Robert Andrich ist genau unter 20.
Was hast du?
Ist unter 20, ist nicht auf der Liste, ja, okay. Aber guter Call auch, ja.
Ja, dann hauen wir ein paar Namen raus. Ich bin ein bisschen im Leeren gerade.
Okay, ich bin mal durch die Tabelle einfach gegangen. Bei den Bayern haben wir drei Spieler, die aber alle über Verletzung und Joker-Rolle gerade so ein bisschen den Marktwert haben. Davis, Karl, Musiala, so.
Alle MVP-Potenzial. Das sind, glaube ich,
ja, alle MVP-Potenzial an sich. Wir haben zwei Dortmunder mit Daniel Svensson und Maxi Bayer.
Ja,
Daniel Svensson, Digga.
Ja, Mann. Daniel Svensson wird niemals MVP werden.
Ja, aber für mich noch wahrscheinlicher als Seiwald und Afdullahou wegen Assist und zu null Potenzial.
Ja. Also, Digga.
Aber
also,
ja,
besser als Seiwald, weiß ich noch nicht mal, ob wir einen besseren als Seiwald finden. Finde ich einen sehr geilen Call.
So, dann, ich gehe jetzt einfach mal die Liste gerade einfach nur an Namen durch. Wir haben Aslani, ja. Lemperle in Hoffenheim. Wir haben Romulo, Leipzig. Wir haben Schick in Leverkusen. Wir haben Querfeld, Union. Wir haben Elvedi, Gladbach. Wir haben Tabakovic, ja. Gladbach.
Elvedi wird auch nie mehr MVP. Der wird nie wieder zwei Kopfballtore machen irgendwann.
Ja, auch fair. Genau, Elvedi, Tabakovic. Wir haben Schmid, hast du schon genannt. Und wir haben auch Jens Stay mit fast 24 Millionen Marktwert aktuell immer noch. Auch schon länger nicht mehr richtig.
Bei dem hab ich Schiss, dass er irgendwann mal MVP wird.
Bei dem hab ich richtig Schiss. Das kann passieren.
So ein kleiner Burcher. Also irgendwann werden sie noch mal MVP.
Ja, Burcher hat ihn in meinem Kopf mittlerweile überflügelt, aber also überflügelt, was so die Kickbase-Heritage angeht, aber trotzdem, Stay hätte ich auch Schiss, wenn ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Es waren auch noch so ein paar, also zum Beispiel einige Frankfurter sind gerade unter die 20-Millionen-Marke gefallen, da wären noch ein paar dabei gewesen, einen Döki knapp drunter, Kaminski knapp drunter, Arnold hast du auch gesagt, knapp drunter, Prömel, Touré, Haidari, also es sind schon echt einige Spieler und da können wir vielleicht auch ein bisschen was draus mitnehmen, die aktuell so bei um die 20, 23, 24 Millionen Marktwert sind und es einfach nicht bringen.
Ja, boah, ey. Eigentlich haben wir gerade unsere Teams vorgelesen, Mensch.
Ja.
Nee. Aber um mal wieder auf unsere Teams zu kommen, Mensch, was hast du vor? Was machst du? Ich gucke mal auf die Gesamttabelle gerade bei uns in der Office-Liga. Und boah. Platz 6 so ein bisschen im Nirgendwo. Also, weil der Anschluss nach vorne ist gerade nicht so da. Der Anschluss nach hinten ist aber leider da, wenn ich das so analysieren darf.
Ey, ich bin froh, dass ich jetzt auf 6 bin nach dem Spieltag, weil zwischenzeitlich sah das nach 9 nach dem Spieltag aus und dann hatte ich zum Glück noch Brian Gruder am Sonntag. ich habe mich durch die letzten 2-3 Wochen so ein bisschen durchgeschleppt und habe die ganze Zeit so Optionen gehalten, von denen ich mich nicht trennen wollte und so. Das war nicht smart. Jetzt habe ich, glaube ich, fürs nächste Spiel ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich habe Bangula und Schmied gehalten, bei denen ich für kommende Woche ein gutes Gefühl habe und hoffe, dass Bangula endlich mal wieder ran darf gegen einen tiefer stehenden Gegner. Ich habe Nullinger mit Pavlovic und Upa gehabt, die aus meiner Sicht jetzt beide starten müssen nächstes Wochenende dann. Und auch drumherum mit einem Leveling, mit einem Gruder, mit einem Larsson gegen die Bayern, wo ich jetzt halt versuche, über die Woche noch was zu kriegen. Aber ansonsten auch so Kors, Potulskis, Belosjans und so relativ solide. Also nächste Woche muss vierstellig her, dann setze ich mich ein bisschen im Mittelfeld fest. Aber ich sag dir ehrlich, also nach oben geht mein Blick gerade nicht mehr. Ich möchte einfach im Mittelfeld solide unterwegs sein und die letzten 7 Wochen der Saison keinen Stress mehr haben, irgendwie bestraft zu werden.
Kannst du kurz nochmal verbalisieren, welche Strafe auf dich warten würde, wenn du zu den letzten 3 gehören würdest am Ende der Saison?
Also es wird auf jeden Fall von den letzten 3 ein Loser-Kalender im Office in München aufgehangen. Das habe ich noch im Kopf. Ich muss sagen, das kann ich, glaube ich, tanken, aber es wird mich schon ganz ordentlich kratzen immer, wenn ich dann da unterwegs wäre, würde mich schon nerven. Und die andere Sache ist, glaube ich, ist Singen, oder? Für die schlechtesten 3 dann in der ganzen Runde, oder?
Ja, ich glaube nämlich auch, das wird das Peinlichere. Also den Loser-Kalender finde ich eigentlich ganz cool so. Da wird es ja wahrscheinlich irgendein Fotoshooting geben, wo irgendwie
Posen machen werde. Finde ich ganz cool, sagt er.
Aber das Sing-Ding ist schon, weil da sind ja dann, es sind ja 6 Leute. Wir sind eine Company von 60, 65 Leuten. Und zu 6 vor 60 Leuten zu singen, ist, boah, da muss schon eine geile Performance her, dass das vibe, weil das kann auch richtig unangenehm werden.
Ich wollte gerade sagen, so alle Amateurfußballer da draußen, die wissen genau, was Phase ist, weil du hast das immer mit Neuzugängen im Sommer, dass sie irgendwie singen müssen auf dem ersten Mannschaftsabend und dem Einstand der Neuen. Und der Key ist immer die Performance. So, es ist scheißegal, wie du singst. Du musst dir was suchen, was jeder mitsingen kann. Und du musst dir was suchen, wozu du selber ein bisschen performen kannst. So, ich hatte die Situation erst einmal und es war, glaube ich, eine der größten Überwindungen für mich in den letzten Jahren, da halt wirklich zu sagen, okay, ich reiß jetzt ab so, weil wie bitter ist es, wenn dann niemand da ist? Ey, ich habe abgerissen, weil ich wirklich einfach volles Risiko gegangen bin und das war auch, also es hat funktioniert und dann war es einfach funny und hat Spaß gemacht, aber es ist auch nochmal was anderes vor 20 Jungs in der Kabine, mit denen du 3-mal die Woche nackt unter der Dusche stehst oder vor deinem Arbeitgeber mit 70 Arbeitskollegen, so.
Das ist halt das was Ding. Hast du performt? Welches Lied hast du performt?
Ey, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte mir auf jeden Fall was ausgesucht, wo ich sehr textsicher dann war. Es wird irgendein Schlager, irgendein Malle-Schlager oder so gewesen sein, aber ich kann es dir nicht
du
mehr.
Du sagst so viel mehr, über dich aus, dass du in diesen Liedern textsicher bist.
Ey, das ist halt das Einfachste so, ne?
Also. Ja, ja. Und vor allem, oder was? Ich glaube, das Ziel muss ja eigentlich sein,
dass du... Das war irgendwie so Angels oder so, solche Geschichten.
Ah ja, aber perfekt, irgendwie sowas. Weil das Ziel muss ja eigentlich sein, dass du so schnell wie möglich die Crowd bei dir hast, die mitsingt dann zusammen singt und nicht nur Solo-Performer bist.
Ja, 100%ig. Ja. Aber ich möchte nicht zu lange und zu viel drüber nachdenken müssen Richtung Saisonende. Deswegen 1000er nächste Woche und dann ist erstmal in Ordnung.
Ja, ey, bevor wir zum Maschinenraum kommen und natürlich auch hier in diesem Podcast den Zurück in den Spieltag analysieren und einen Ausblick geben, möchte ich noch, weil heute nun mal der 16. Februar ist, ich würde denken, 16. Februar, Rosenmontag. Heute ist Rosenmontag und wir hatten heute Morgen eine Verlinkung, jemand hat es in seiner Instagram-Story verlinkt, wo er als sein Kickbase-Team gegangen ist. Und ich will nur noch mal hier sagen, dass wir alle, ganz Kickbase, jeder Mitarbeiter, das unfassbar feiert und wir es lieben. Und ich auch erlebt habe, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, habe ich zufällig sogar jemanden gesehen, der als Live-Matchday gegangen ist.
Krank.
Also es sind Leute da draußen, die wirklich Kickbase nicht nur, also, weil wer geht als Wetter-App? So, oder wer geht als, sag mal, eine Random-App? Wer geht als
Wetter-App?
Ja, oder sag mal, eine Random-App, die du halt so nutzt täglich, aber jetzt nicht so Flink. Wer geht als Flink, Digga? Keiner geht als Flink. Deswegen,
Wer geht als Deutsche Bahn-App?
Wer geht als, obwohl, eigentlich, du kannst was Geiles draus bauen eigentlich.
Ja, fair.
Ja, weil als Kickbase gehst du mal, finde ich geil, so als dein Team oder als Spielerprofil, fände ich auch geil. Gibt es auch 1-2 Verkleidungen. Also alle, die es gemacht haben, ihr müsst uns noch nicht mehr verlinken in Instagram. Uns reicht auch tatsächlich einfach ein zugesendetes Bild. Es erwärmt unsere Herzen und ich wollte es nur noch mal anbringen, weil die es gemacht haben, ihr seid die Geilsten, die es nicht gemacht haben. Warum nicht? Was ist los, ihr Schisser?
Ja, wirklich. Aber die es gemacht haben, Ihr seid die wahren MVPs von Spieltag 22.
Ja, ihr seid kein Riason, Digga, ihr seid's.
Wirklich, so ist es.
Ja. Schön. Ey, Bench, dann würde ich gerne überleiten deinen Maschinenraum, außer du hast noch andere Themen. Ich sehe noch in unserem Ablaufplan, wir wollten eigentlich noch über Olympia reden. Und wie, hast du das Video gesehen, wie Kimmich Tüsch gesagt hat die ganze Zeit? Als Preuß von dir, Digga. Der Content rund um Olympia ist echt wild. Und dass Kimmich da so eine Rolle spielt, egal, weil es würde, glaube ich, den Rahmen und auch meine Stimme heute sprengen, wenn wir da noch reingehen würden.
Okay, das Einzige, was ich ganz kurz noch vorm Maschinenraum reinschmeißen wollen würde, ist so ein bisschen angeschlossen an dein Service-Intro heute. Eigentorregelung. Ich habe mir die Mühe gemacht, noch mal kurz zu schauen, was so die letzten Äußerungen seitens DFL und Bundesliga selbst online waren, wie das ausgelegt wird. Weil wir hatten den Case Freitagabend noch mal mit diesem Benzebaini-Tor / Eigentor-Chor und wir hatten am Wochenende auch noch dieses Kwanza-Kopfball-Latte, Rücken von Vasil oder Hinterteil von Vasil und dann reingejuckelt das Ding. Und deswegen, ich habe mir das nochmal durchgelesen und es gibt eine Äußerung, die man, glaube ich, auch auf die beiden Fälle ganz gut beziehen kann. Auch wenn es in meiner Welt beides irgendwie eher Eigentore sind als diese Stürmers, weil für mich immer so ist, ey, also Kwanza köpft den an die Latte, der fliegt offensichtlich wieder raus aus dem Tor und geht nur rein, weil halt Vasil den Ball dann nochmal ins Tor ablenkt. So. Deswegen in meinem Verständnis ist das ein klares Eigentor. Trotzdem haben wir, wie gesagt, die Ausführung seitens der Bundesliga dazu. Und die ist wie folgt. Wann wird ein Tor zugesprochen? Der Spieler, der den entscheidenden Torschuss abgibt, bekommt das Tor. Wird der Ball vor Überschreiten der Torlinie lediglich berührt, ohne dass eine aktive Ballaktion unter Ballkontrolle vorliegt, bleibt der Torschütze auch der Torschütze. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt in den beiden Fällen. Sowohl Vasil sieht den Ball nicht, hat keine aktive Bewegung Richtung Ball, als auch Chor, der eher mit seinem Gegenspieler beschäftigt ist und den Ball dann einfach von hinten an den Hintern bekommt, haben keine, wo hiervon geredet wird, aktive Ballaktion unter Ballkontrolle sozusagen ausgeführt. Dementsprechend sind das dann beides reguläre Tore. Wann liegt ein Eigentor vor? Ein Eigentor wird einem Verteidiger zugeschrieben, wenn er mit einer klar erkennbaren Abwehraktion scheitert und der Ball dadurch ins eigene Tor gelangt. Also genau das Gegenteil. Und nach dieser Definition ist es ehrlicherweise auch beides relativ klar einfach ein Tor, was so zu geben ist. Ich stehe nicht dahinter so mit meinem Verständnis des Fußballs, aber am Ende des Tages ist diese Entscheidung und diese Wertung dann halt einfach nur stringent und fair.
Kickbase-Lehrer rausgehängt. Schön, Ben.
Maschinenraum.
Maschinenraum, wir gehen direkt rein und starten beim HSV. Janni, Anton und ich haben hier letzte Woche auch über die Choreos von Union gesprochen. Du hattest genug Zeit, glaube ich, um mal reinzuhören und nickst auch schon, dass du es mitbekommen hast. Die haben ja die letzten Wochen echt richtig einen abgefackelt, was die Shows und Choreos da vor den Spielen anging. Wortwörtlich abgefackelt. Hamburg diese Woche, also natürlich hast du nochmal ein Stadion, in dem es anders wirkt, eine Atmosphäre, in der es anders wirkt, als an der Alten Försterei, aber die Choreo war so motherfucking clean, Alter. Das sah so geil aus, über mehrere Tribünen, so clean dieses Bild da zu projizieren und am Ende auch einfach ich finde Choreos, gerade wenn die einfach Symbolcharakter haben sollen, dann sind die auch immer, kommen die sehr viel übers Wording und darüber, wie so die Message rübergebracht wird. Und ich fand diesen Schriftzug, viele Spiele sind vergangen, noch immer spüren wir das Verlangen, die ja anlässlich des 1887. Bundesligaspiels vom HSV sozusagen da vorbereitet wurde. 1887 das Gründungsjahr, die meisten von euch werden es wissen. Von vorne bis hinten krankrunde Geschichte, übelst geil umgesetzt, sah heftig clean aus, fand ich mega geil.
Ja, ich habe mir auch gedacht, also ja, diese Choreo war optisch unfassbar, aber theoretisch kannst du mir einen DIN-A4-Zettel hochhalten und wenn Scooter läuft vor dem Spiel, Digga, ich bin Hype des Grauens. Also wirklich, ich bin sehr, sehr neidisch auf Tormusik und Pre-Music beim HSV. Also ich glaube, diese Stadion-Experience macht mega Bock und diese Choreo-Bench gibt dir recht. Heftig, was Ultragruppen in ganz Deutschland teilweise fabrizieren. Ich glaube, man kann nicht oft genug sagen, wie dankbar man sein muss, dass man sowas auch als neutraler Zuschauer einfach mitbekommt. So, also wenn du, ich gucke nicht viel Premier League, ich gucke nicht viel La Liga, ich gucke eventuell jetzt ab und zu ein bisschen MLS und Co., aber das gibt es nicht nochmal auf der Welt. Ja. Und wir haben es bei uns hier in unserer Liga, wo wir wöchentlich Kickbacks zocken, ist schon geil.
Safe. Mit meiner zweiten Maschine bleibe ich heute beim HSV. Ich habe länger überlegt, ob ich es machen kann, ob es irgendwie dem Rest gerecht wird, aber ich bin dabei gelandet, dass ich diesen Akteur in dieser Woche unbedingt drin haben will, weil ich die kleine, aber feine Aktion von ihm so besonders fand, auch in seiner Rolle, in seiner Situation und als der Spieler, der er ist. Glatzels Assist vor dem, ich glaube, es wäre das erste Tor von Ramsey Königsdörfer am Wochenende von seinem Doppelpack. Dieser Assist als ganz klarer und klar identifizierter Strafraumstürmer, der einfach den Blick vor allem für die Kiste und das Tor hat, der in diesem Moment in einer super Abschlusssituation unterwegs ist, der im Moment auch einfach persönlich in einer Situation ist, in der er einem Publikumsliebling eigentlich in Hamburg ist, sportlich nicht so richtig die Chancen bekommt, eher aktuell mal reinrutscht über eine zweite, dritte Position, wenn da ein, zwei ausfallen oder irgendwie gerade einfach nicht in Form sind, so, dann kannst du dich eigentlich nur über Tore und halt Scorer ins Schaufenster stellen als Stürmer und dann aber trotzdem in der Situation, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Rückstand oder ob schon nach dem Ausgleich war, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Es war ein Rückstand, dann den Ball da noch rechts zum Stürmerkollegen abzulegen, der dann einfach den komplett freien Abschluss hat, obwohl du selber so eine gute Position hast, fand ich extrem bemerkenswert, finde ich, spricht extrem für den Teamplayer Glatzel und war in dem Moment, dadurch, dass das Tor natürlich fällt, wenn er ihn nicht macht, dann sprechen wir über was anderes, aber das war sehr, sehr entscheidend für den Dreher und extrem wichtige 3 Punkte für Hamburg am Wochenende.
Und es ist auch schön zu sehen, dass du komplett scheiße spielen kannst und eine Aktion hast und du landest trotzdem im Maschinenraum. Finde ich schön.
Ja, nehmen wir. Und nimmt Glatzel vor allem. Dritte Maschine ist für mich Amai Mooney. Ich versuche gar nicht weiter zu spielen. Also ich glaube, Amai Mooney, Edgkuyap müsste es richtig sein.
Wow, wirklich, ja.
Ja, ja. Und den auch einfach so ein bisschen aufgrund seiner Story jetzt die letzten Monate, ne? Also wir hatten, glaube ich, auch schon ein, zweimal drüber gesprochen. So, der Mann war vor anderthalb, zwei Jahren noch in der Oberliga unterwegs. War übrigens auch mal ein halbes Jahr oder Jahr in Bielefelds U17 oder U19 unterwegs. Die haben ihn dann aussortiert, so wie ich das mitbekommen habe. Jetzt, weiß ich nicht, bereut man es höchstwahrscheinlich. Hat jetzt die Chance bekommen, irgendwie so ein bisschen in den Dunstkreis der ersten Truppe da in Frankfurt in der Bundesliga aufspielen zu dürfen. Hat jetzt seine zweite Bude gemacht. Beide so ein bisschen Arjen Robben, Haken nach innen, Tempo aufnehmen, lange Ecke rein, Stil. Super schöne Tore. Er hat noch ein Interview auch nach dem Spiel gegeben, wo er meinte, ey, das habe ich gestern im Training noch geübt. Ich nehme mir immer mal ein paar extra Einheiten aktuell, was die Abschlüsse nach den Trainingseinheiten angeht. Und ich glaube, über die Kiste jetzt, bei dem Auftritt der Eintracht, hat der Mann einen ganz, ganz großen Schritt durch oder in Richtung auch nachhaltig mal Teil der ersten Elf zu sein gemacht. Deswegen sowohl was seine Entwicklung angeht, als auch was das Tor angeht, als auch was einfach seine Geschichte der letzten 2 Jahre angeht.
Ja, ich finde es generell krass. Also ich habe es gerade mal geschaut, während du geredet hast, mir war gar nicht bewusst, dass er von Hoffenheim 2 gekommen ist und wirklich so, ich sag mal, in Anführungsstrichen rumgekraxelt ist. Die ersten Jahre, es war ja gar nicht zu sehen, dass der diesen Karriereschritt macht. Und ich finde es krass, dass sowas noch bei einem deutschen Top-Verein möglich ist. Weil welcher andere, also da geht es bei mir so gefühlt in der Tabelle so ab Augsburg los, so ab so ab Platz 10 bis 12 so gefühlt. Aber welcher deutsche Top-Verein holt denn einen Elversberger Stürmer, der, wenn der nicht verletzt wäre, der wird durchzocken die ganze Zeit. Also das sind doch so Werdegänge, die ich irgendwie feiere, weil sie halt einfach was anderes sind als so die Normen heutzutage.
Ja, im Kopf sind dann bei mir vor allem eher so Fälle wie so Henrik Weidand, Hannover oder Phil Harris, Kiel, die auch Oberliga-Steps
gemacht haben. Das ist ja nochmal noch anders.
Ja, aber vor allem ist das halt auch einfach, wie du gerade gesagt hast, ein deutlich geringeres Level nochmal, ohne die Leistung von Kiel und Co. in Abrede stellen zu wollen, aber ja, das ist schon Wahnsinn, in Frankfurt aktuell die Gunst der Stunde und die vielleicht schlechte sportliche Situation zuletzt so krass dann für sich zu nutzen, wie er es gerade tut. Ja, geil.
Ja, schön, Mensch. Also, yes. Gerade so als Kickbase-Manager ist halt auch, also diese Leute überraschen dich, das kannst du nicht planen. Also ich sag dir ehrlich, ich bin null vorbereitet gewesen, diese Leute mir reinzuholen. Aber selbst Edmund Talib, der kam im Januar, wurde ist gewechselt. Ich war so, Digga, Alter, niemals verbrate ich da meine 7-8 Millionen. Klar, dass ich jetzt verletzt im Endeffekt, aber im ersten Spiel auch direkt Score geliefert oder Kiste gemacht war es, glaube ich, sogar, ne? Also, ich unterschätze es immer wieder. Finde ich aber auch schön, dass ich unterschätze, weil es ja auch Überraschungen gibt.
Ja. Gute Überleitung. Apropos Unterschätzung. Ich habe noch zwei Honorable Mentions dabei. Die eine ist Leonard Karl. Und das, den nehme ich vor allem diese Woche nochmal hier als Honorable Mention mit rein, weil ich einfach finde, der ist ein bisschen, ich mag dieses Wort overhated nicht, weil Hate ist es ja auch nicht so wirklich, den er gerade oder dem er sich gerade gegenüber sieht. Aber dass der Mann mit 17 Jahren so explodiert diese Saison, so, wo vor der Saison noch gesagt wird, ey, die Bayern, der Kader viel zu dünn, ja, so ein Leonard Karl und Wisdom Mike und Co., so, die kannst du mal bei 4-0, 85. reinschmeißen, aber mehr auch nicht, dass der dann so einen Weg nimmt in der ersten Saison, solche Leistungen auch international zeigt und jetzt mal eine kleine Delle hat und diese Delle ist ehrlicherweise gar nicht mal, dass er besonders schlecht spielt, sondern einfach, dass die Scorer ein bisschen ausbleiben, die er am Anfang direkt hatte. Das finde ich krass, dass das dann in so einen Winkel irgendwie gestellt wird in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt hat er mal wieder die Chance von Anfang an bekommen. Die Situation zum 1-0, da holt er den Elfer raus. Wahnsinns-Dribbling, wie das nicht auf den ersten Blick als Elfer gewertet werden kann.
Check ich auch nicht.
Das ist ein absolutes Rätsel. Also da sind wir wieder bei Schiris hören auf, selbst zu entscheiden mittlerweile. Es ist Wahnsinn.
Und Kommentator auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der hat ja auch zuerst gesagt, so, jo, war nix. So, und ich denke mir so, Digga, willst du mich verarschen? Lass mal einen Kane diesen Elfer schießen, Alter.
Ja, nee, aber also Leonard Karl, wirklich sehr ordentliches Spiel am Wochenende gemacht. Jetzt nicht die Mörderleistung, für die er in Maschinenraum müsste, aber da finde ich, sollte man ein bisschen sensibler einfach gerade mal sein bezüglich dem Jungen, weil das ist Wahnsinn, was der abruft. Und zweite Honorable Mention, die ich eigentlich gar nicht hier mit reinnehmen darf, weil er am Ende Zweitplatzierter in den Top Ten ist. Bei Wladimir, heißt er Wladimir? Ich glaube ja, Zufall, möchte ich einmal hervorheben, was dieser Mann für eine unfassbare erste Halbzeit vor seinen Scorern gespielt hat. Der ist, glaube ich, mit 115 roh oder so in die Pause gegangen. Und ich habe mir in der Vergangenheit schon öfter gedacht, so, Alter, das ist so dieser Wouter Bucher, das ist so dieser Jens Day, wo du so denkst, so, ey, ja, der hat jetzt ein paar krasse Auftritte rohpunkte technisch gehabt, aber macht er das auch noch 3, 4, 5 Wochen? Mann, der kam aus der Premier League mehr oder weniger aussortiert. Das war so einer, wo du gedacht hast, so, ja, Kadarjabek-Nachfolger, so, der macht keine Kickbase-Punkte, aber der spult da sein Ding ab. Der spielt gerade, ich glaube, du hast es offen, so wie du gerade guckst. Was sagt das Spielerprofil? Was spielt der für einen Schnitt?
Der spielt einen 122er.
So, und der wird auch über 105 oder 110 finishen. Das ist ein unfassbarer Außenverteidiger. Deswegen mal abseits von den Scorern und den 300 Punkten diese Woche, der Mann dreht die Bundesliga gerade komplett auf links mit Hoffenheim.
Und eine Maschine, Bench, habe ich noch mitgebracht. Für deinen Maschinenraum. Und zwar ist das Deo-Spray von Balea Man. Unser heutiger Partner, Balea Man, hat mir das Freitagabendspiel, was ich bei Sky kommentieren durfte, Köln gegen Wolfsburg, deutlich erleichtert. Und zwar genau genommen, das Deo-Spray Ultimate Dry. Name sagt im Grunde genommen schon genau, was das mir gebracht hat. Hat mich trocken gehalten neben Anton. Das Spiel war hitzig. Wir haben Torschreie rausgehauen. Und ich habe unter meine Achsel geguckt, rechts und links ab und zu mal. Und wirklich, die versprechenden 96 Stunden Deo-Schutz. Ich habe das Freitagmorgen aufgetragen. Freitagabend hielt's noch. Ich habe die 96-Stunden-Probe jetzt nicht durchgängig gehabt am Wochenende, habe geduscht. Aber das Ding schützt bei Stress, Hitze und Bewegung. Genau das habe ich gemacht. Und vor allem hinterlässt keine weißen Rückstände. 0% Alkohol ist drin. Wir haben in den Shownotes heute einen Link zum Produkt gepackt. Das gibt es bei DM zu kaufen, denn Balea ist eine DM-Eigenmarke. 1,45 €. Das Ganze ist vegan, ist mir persönlich und Anton natürlich auch immer relativ wichtig. Das ist so ein guter Preis, dass man eigentlich Maschinenraum und Bench eigentlich in der Kategorie Einkaufswagen hinten das Ding nochmal reinpacken könnte. Checkt's ab, Link in den Shownotes.
So, auch Janni hatte noch eine Mention dabei. Mit der letzten Maschine diese Woche schließen wir dann ab. Und Janni, du darfst gerne weitermachen mit Spieltag 22.
Ja, Spieltag 22, wir gehen in die Analyse und versuchen ein paar Sachen rauszuziehen. Im Endeffekt, das Wichtigste für euch eigentlich Kaufempfehlungen. Leute, die man kaufen kann, Leute, die man nicht mehr holen sollte, Leute, die man vielleicht loslassen sollte. Bei den Dortmundern gibt's defensiv Probleme. Bevor wir zu denen kommen, Bench, vielleicht mal eine ganz kurze Analyse. Du hast ja das Spiel kommentiert mit Manu Thiel zusammen am Freitagabend. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Digga, irgendeine Person da draußen hat es safe noch nicht mitbekommen. Jeden Freitagabend. Das Flutlichtspiel der Bundesliga wird kommentiert von uns Kickbase-Mitarbeitern auf Sky Sport Bundesliga 3 merken und wieder einschalten am Freitag. Jetzt aber erstmal Dortmund gegen Mainz, Bench. Warst du überrascht, dass das so eindeutig ging?
Ja, sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war ein Heimspiel. Wir haben auch vorher noch irgendwie Ergebnistipps in der Übertragung und so abgegeben, Manu und ich. Und da war ich auch bei einem 3-1-Heimsieg. Also, ich habe Dortmund schon als Favoriten gesehen. Ich habe Mainz in den letzten Wochen einfach als sehr, sehr stabil empfunden und dachte deswegen auch, dass es eher so ein, ja, so ein hinten raus entschiedenes Spiel, über Einzelaktionen entschiedenes Spiel wird. Über Einzelaktionen ist es am Ende auch entschieden worden, aber insgesamt, wenn man mal so ein klein bisschen reingeht in den Spielfilm, dann ist Dortmund einfach von A bis Z, wirklich von Minute 1 bis 90 maximal effizient so. Mainz ist niemals so schlecht, auch in der Partie nicht, wie es dieses 4-0 vermuten lässt. Am Ende, wenn wir auf die XG, die Abschlüsse und Co. gucken, alles relativ ausgeglichen, ungefähr 2-2 Expected Goals, 7-5 Abschlüsse, auch 7-5 aufs Tor, so wie ich jetzt gerade im Kopf habe. Also es ist, ja, eigentlich ehrlicherweise einfach ein Kovac-Spiel, wo der Kovac-Plan genau so aufgeht, wie er sich den wahrscheinlich zurechtgelegt hat, wo ein Riasson und ein, zwei andere Jungs da wirklich dann den Unterschied machen am Ende des Tages und Mainz, ja, am Ende jetzt auf dem Papier eine Reise kriegt, die, glaube ich, aber dieser Truppe jetzt nicht den Knacks irgendwie gibt, den man aufgrund des Ergebnisses vermuten könnte, weil ich glaube, auch da wird sich nun Urs Fischer hinterher in die Kabine gestellt haben und gesagt haben, Jungs, ey, so, wir kriegen ja heute 4 Dinger, alles scheiße gelaufen, aber so schlecht war unser Spiel nicht. Wir haben ja vor 80.000 in Dortmund eigentlich ein mehr oder weniger ausgeglichenes Spiel heraufbeschworen und deswegen all good, Mund abwischen, weitermachen.
Ja, ey, Mensch, sehe ich ganz genauso. Und vor allem, ich glaube, wir müssen die Vorzeichen einmal umdrehen, was so den Ausblick jetzt angeht, weil Dortmund spielt gegen, also erstmal international und dann gegen Leipzig und gegen die Bayern, also heftige Wochen, also gerade was die BVB-Punkte angeht. Ey, ihr habt es jetzt genossen, ihr habt es mitgenommen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man vielleicht realistisch sein sollte und einige Spieler eventuell sogar irgendwie versuchen sollte zu traden, wer es nicht auf dem Schirm hat, dieses Programm der Dortmunder. Und bei Mainz, genau die andere Richtung, so, ich glaube echt, dieser Urs Fischer-Fußball ist so Kickbase-relevant, vor allem defensiv. Bench, du hast gesagt, du hast was, Potulski und Co. hast du deinem Team, ne, hinten drin?
Ja, ja.
So, ey, du machst, selbst ich habe Posch mir reingestellt und ich habe mir jetzt noch Sano gekauft fürs nächste Spiel gegen HSV. So, HSV und Vuskovic, was sollen die machen gegen Mainz? Also, ich will appellieren hier, dass, glaube ich, echt gerade leicht ist, Dortmunder geil in Trades zu verwickeln und vielleicht auch gar nicht so schwer ist, Mainzer zu holen nach einer 4-0-Klatsche. Weiß ich nicht, ob da die ganze Liga drauf geiert.
Ja, check ich. Ich würde einzige Relativierung noch bei Mainz reinschmeißen. Nächstes Spiel, Freitagabend gegen Hamburg. Nochmal einen Faktor mehr, dass ihr die Startelf seht. Nochmal interessanter. Danach allerdings in Leverkusen und zu Hause gegen Stuttgart. Dann Bremen, dann aber auch wieder Frankfurt-Hoffenheim. Frankfurt kriegt auch gerade so ein bisschen den Turn, hat man das Gefühl. Deswegen nächste Woche Vollgas Mainz wahrscheinlich einfach probieren, Freitagabend. Danach aber auch da mit bisschen Vorsicht managen die nächsten Wochen.
Wie langfristig managst du? Weil, also ich sag dir ehrlich, ich habe jetzt den Sano kaufe, habe ich für ein Spiel geholt. Den spiele ich jetzt gegen HSV auf. Danach wird er nie wieder nur in die Nähe meiner Startelf kommen.
Ja, es kommt sehr auf die Liga an. Wenn die Liga extrem kompetitiv ist und ich das Gefühl habe, ich kann nicht einfach mal unter der Woche was knapp über Marktwert einpacken, so von Durchschnittsteams, dann versuche ich so auf 2-3 Wochen meistens zu managen. Also so bei Mainz jetzt schon echt gut abzuwägen, so machst du oder machst du nicht, aber mit Freitagabend-Faktor noch dazu musst du die jetzt machen am Wochenende. In Ligen, wo ich weiß, ja, da kann man auch unter der Woche ganz gut mal ein bisschen was noch reinholen in die Truppe, da wirklich von Spieltag zu Spieltag. Aber ich habe das Gefühl, das ist falsch, weil du fährst in der Office League sehr, sehr gut mit deinem Ansatz. Einfach nächste Woche im Blick haben, gucken, wie ich da reingehe, danach neu denken. Ich versuche die ganze Zeit zum Beispiel jetzt ich habe 2 Bremer gegen Bayern aufgestellt, weil ich die jetzt für die nächsten Wochen haben möchte. So, ist einigermaßen gut gegangen, weil Schmied echt gut gepunktet hat. Ist was du, glaube ich, nicht machen würdest und wo ich jetzt schon echt einige Male zuletzt auf die Schnauze geflogen bin, weil ich 1-2 Münchner zu lange halte, weil ich sage, ja, nächste Woche muss er. Weil ich sowas mache wie irgendwen gegen die Bayern oder gegen Leipzig noch mit durchziehen wegen der Woche drauf. Und auch in der Office League hat man aber hier und da mal Möglichkeiten. Freitag, wenn es nicht die Geizhälse aus dem Fantasy Center sind, vielleicht mal noch was zu holen, wo man preis-leistungstechnisch ganz gut fährt. So.
Ja, ey, das stimmt. Ich finde auch, also ich glaube, die ersten Wochen ist das immer sehr schwer, aber wenn man es so eingegroovt hat, meine ich, dass wenn man so einen Grundstack von 8 bis 9 Positionen geht und es schafft, halt 8 bis 9 Positionen aufzubauen mit einem Selbstbewusstsein, ey, die stelle ich immer auf, so meine Fünferkette, Schnuppe, so mein Kramaric, mein Kane, mein, boah, wer hab ich noch so?
Kramaric, Gimba
hab ich mir geholt, Digga, hör auf.
Aber Kramaric, hast du dir ein paar Props verdient, weil den hast du in einer Phase geholt, wo das alles noch nicht so, so sehr munter aussah. Da hast du auf jeden Fall einen guten Hit mit gelandet.
Weißt du, warum ich den geholt habe? FOMO. Ich glaube, hat mir nicht mehr so krass an Kramaric geglaubt. Jeder hat Hoffenheimer. Jeder punktet krass mit seinen Hoffenheimern. Ich hatte keinen Hoffenheimer. Kramaric der einzige auf dem Markt noch gewesen. Ich habe gedacht, komm, fuck it, Alter. Ihr könnt mich krass. Mal.
Es hat sich gelohnt.
Ja. Was auf jeden Fall bei Dortmund wild sein könnte, ist zum einen Champions League Rotation, zum anderen aber auch die Dreierkette. Und da sind auf einmal Leute, also Benzabaini ist auf einmal so relevant. Reggiani ist, glaube ich, der andere Innenverteidiger. Ich hoffe, den Namen, ich habe diesen Namen gerade zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, glaube ich.
Luca Reggiani, würde ich sagen.
Ja, der Kollege krass relevant, weil er könnte eventuell sogar in der Startelf stehen. Ich bin sehr gespannt, wie die Defensive von Dortmund am Wochenende aussehen wird und ob Schlotti ready wird, weil wenn nicht, Digga, also Benzabaini fast gesetzt.
Ja. Also Benzabaini auf einmal von einer Woche auf die nächste maximal relevant, generell da defensiv einfach gerade reinholen, was du kannst. Und im Zweifel nimmst du wahrscheinlich sogar einen Svensson einfach gerne mit im Moment, weil, also Backup des Backups des Backups ist irgendwann halt auch Riasson, RIV zum Beispiel, ne?
Oh wow, ja, krass, Mensch.
Ja, also let's see. Alles, was da fit ist, macht Sinn.
Dann gegen Leipzig. Gerade. Ja, Problem ist halt auch, das klingt zwar alles so geil, aber gegen Leipzig, also ich habe Reggiani noch nie spielen sehen, ne? Ich weiß nicht, wie der drauf ist, aber der gegen Diomande, weiß ich nicht.
Könnte krachen. Ja, ist halt eher ein physischer, gut organisierter, taktisch gut geschulter Innenverteidiger und jetzt nicht der allerschnellste, agilste, spritzigste. Deswegen, ey, ich bin sehr gespannt. Ich glaube sowieso, ähnlich wie du, man sollte jetzt vorsichtig sein mit Dortmundern, ist halt im Zweifel trotzdem jemand, wenn der da 6-mal rund gemacht wird von Nusa und Diomande, wird er trotzdem noch seine 4, 5, 6 Klärungen haben, wenn der wirklich 90 Minuten ran muss. Und dann nimmst du halt da für 2 Millionen deine 50, 60 Punkte mit, so, ne? Aber ja Dortmund vorsichtig insgesamt.
Ey, dann Hamburg gegen Union und Bench, wir haben eigentlich schon viel dazu gesagt. Klüngsdorfer steht im Doppelpakt, hat sogar, ich darf die nicht verwechseln. Ich glaube, Didi Hamann hatte am Samstag im Vorbericht dann auch, die stellen ja immer auf, samstags bei Sky, die haben ja auch die Einzelspiele oder den Multiview, die Multiview-Option. Und die Experten stellen immer auf, es war Hamann gegen, ich weiß es nicht, tut mir leid, wer Hamann und noch jemand. Und der andere Kollege hat Diaz aufgestellt und Hamann hat Königsdörfer. Und ich schon so, Digga, was? Königsdörfer, niemals. Und Didi Hamann, ey, also ich weiß, dass der oft heiß diskutiert wird in der Fußballwelt da draußen. Aber was Kickbase-Picks diese Saison angeht, der Kollege liefert Woche für Woche. Und ich glaube echt, der wäre, wenn er halt so eingearbeitet wird in das Kickbase-Manager-Leben, ich glaube, der wäre ein richtig guter.
Ja, das kann sehr gut sein. Der hat schon, also ich bin kein großer Fan von ihm, aber so ein paar gerade so Aufstellungstakes, der hatte auch schon diesen kranken Usun-Hit Anfang der Saison und so zum Beispiel. Ey, da sind echt ein paar dabei, wo man sich dann die Augen reibt. Und selbst wenn du da hingehst, weil das ist ja das, was viele ihm so ein bisschen vorwerfen, zu sagen so, ey, du willst halt einfach nur heiß diskutiert sein. Du überlegst dir einfach die steilste These, mit der du am meisten Publicity gerade so abgreifst mäßig. Selbst wenn es so ist, dann ist es trotzdem noch ein Skill, damit 2, 3, 4 Mal so steile Thesen wirklich einfach auf den Kopf zu treffen. Deswegen, also Respekt, das war schon, also da mit einem Ramsey Königsdörfer zu gehen, wenn Bayern gegen Bremen spielt, wenn Frankfurt ein Heimspiel gegen Gladbach hat, wenn Leverkusen zu Hause gegen Pauli spielt, ist Wahnsinn.
Der ist richtig ballsy, der hat richtig Bock.
Inhaltlich habe ich zu dem Spiel auch nicht viel mit. So am Anfang trifft Union relativ schmeichelhaft. Am Ende hätten sie sich einen Punkt wahrscheinlich sogar verdient gehabt. Ilic vor freiem Tor irgendwie noch zum Abschluss gekommen, 2, 3 andere gute Gelegenheiten. Aber so macht Hamburg Boden gut, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil ich wünsche mir echt, dass sie auch in der Bundesliga bleiben. Was ich noch einmal kurz hier anmerken wollen würde, weil es einfach zu der Partie passt. Da waren ja wieder 1, 2 so Elfer-Situationen, da möchte ich gar nicht jetzt detailliert drauf eingehen. Was ich aber geil fand, und da muss ich auch an der Stelle mal einen Shoutout für DAZN dalassen, die haben sich nämlich Schiri-Chef Knut Kircher ins Studio geholt und haben die einzelnen strittigen Situationen mit ihm dann wirklich diskutiert, dass man nicht nur da saß und gesagt hat, ja, also laut Regelwerk ist es ja scheinbar aktuell so und so und wir alle denken uns, wieso, weshalb, warum, sondern die hatten halt wirklich Knut Kircher dann einfach als den Obmann da sitzen, der wirklich sagen konnte, das wurde jetzt des und deswegen so entschieden, da geht man des und deswegen nicht rein mit VAR und so weiter und so fort. So, auch da ist am Ende die Frage, ob man das alles inhaltlich so mitgeht. So, das steht jetzt erstmal gar nicht zur Debatte, aber da wirklich einfach mal die Erklärung zu haben, warum, was, in welcher Situation, wie entschieden wird, fand ich einfach sehr, sehr interessant, da mal aus allererster Hand zu bekommen.
Ey, fand ich auch cool. Fand ich einen schönen Move.
Yes. Am Ende bin ich trotzdem noch bei Hummels Take von vor ein, zwei Wochen, der gesagt hat, Elva einfach dahin switchen, sie nur zu geben, wenn sie sehr klar sind. Weil ich glaube, so haben wir alle mehr vom Fußball und weniger von spielentscheidenden 50-50-Situationen.
Nee, lass mal, als Harry Kane-Besitzer alles packen, ja, was irgendwie nur eine Berührung ist.
Ja, ja, ich checke.
Ja. Ey, yes. Bevor wir zu Werder Bayern noch kommen, apropos Harry Kane, ich habe mit Matanovic, wer den Stammtisch-Podcast noch nicht gehört hat, ne, Leute da draußen, zieht euch rein, der Kollege ist echt ambitionierter Manager, über Ransford Königsdörfer auch gesprochen. Und Königsdörfer hat doch bei uns im Sommer, oder war es jetzt im Winter, aufgehört, Kickbase zu zocken, weil er gesagt hat, ey, er ist so aktiv in anderen Ligen, er schafft das alles nicht mehr.
Er hat sich so krank verdient, dass Matanovic gedroppt hat, wie kacke er bei denen ist.
Oder, und dann sehe ich die Tabelle von denen, und wer ist auf dem fucking letzten Platz? Ransford fucking Königsdörfer. Und Matanovic sagte noch, ah ja, der macht nie was. Digga, Ransford, exposed, Junge, exposed.
Wirklich, ja. Yes, ich habe noch ganz kurz sportlich zu der Geschichte Hamburg gegen Union wegen dem Programm der nächsten Wochen. Hamburg kommende zwei Spiele gegen Mainz und Leipzig, danach englische Woche mit Leverkusen Nachholspiel und Wolfsburg. Eigentlich würde ich sagen durchwachsen, plus englische Woche würde ich sagen sehr, sehr vorsichtig bleiben. Union auf der anderen Seite, selbe Meinung wie immer, durchwachsenes Programm, relativ wenig Kickbase-Relevanz. Kannst du beide im Prinzip skippen, wenn du genug andere Möglichkeiten hast.
Querfeld ist keine 20 Millionen wert. Weiter mit Werder gegen Bayern.
Yes. Werder gegen Bayern habe ich auch jetzt echt nicht viel zu dabei. So verdiente Niederlage, Bayern zieht das am Ende klar. Trotzdem macht Bremen auch kein so schlechtes Spiel. Also der Elfer hatten wir gerade schon kurz, ist maximal klar, musst du geben, gar keine zwei Meinungen. Kane hat dann viel zu viel Zeit beim 2-0. Also das ist wirklich, wie du den 20 Meter vor der Kiste so abwartend verteidigen kannst, das ist wirklich Kindergarten. Aber in der Phase ist Bremen halt so ein bisschen nach dem 0-1 verunsichert gewesen, nachdem sie ganz ordentlich gestartet sind. Im Anschluss fand ich es aber bemerkenswert, dass sie doch wieder ganz gut den Turn bekommen haben, ganz gut am Spiel teilgenommen haben. Weiterhin auch bei den Gelegenheiten, die sie in dem Spiel hatten, ist das größte Problem von Bremen einfach die Kaltschnäuzigkeit. Also Schmied und Ginma und Grüll und Co. haben wirklich Gelegenheiten, da auch mal einen zu machen und das Spiel vielleicht noch mal eng zu gestalten. Aber die nutzen ihre Chancen aktuell nicht. Trotzdem Schmied fast 100 Punkte roh bei einem 0-3 gegen Bayern, habe ich eben schon gesagt. Puertas 13 gewonnene Zweikämpfe, Topwert in dem Spiel, hat mich sehr überrascht. Aber auch da hat Tune nach dem Spiel gesagt, war eine gute Partie von ihm, hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Also da sind auf jeden Fall so ein paar Bremer aktuell dabei, die man vom Hintergrund des Programms, das lautet nämlich St. Pauli, Heidenheim, Union, Mainz, die dann auch wieder Conference League Thema heiß haben, Wolfsburg. Das sind 5 Spiele, wo ich in jedem Spiel sage, stelle ich Bremer ganz gerne auf.
Safe. Und vor allem Cliffhanger, ich habe den Bremer, den du da am ehesten aufstellen willst, im Einkaufswagen drin, weil dem sein Marktwert ist ein Witz.
Sehr geil, ich bin gespannt. Hast du noch was zu dem Spiel?
Nee, nur ich kann, also diese Romano Schmied, ich habe gerade mal Live-Matcher durchgescrollt von Romano Schmied, der hatte echt viele Pässe in der gegnerischen Hälfte, der hat wirklich viel gemacht mit Ballerfuß gegen Bayern. Ich habe das Spiel nur in der Konferenz geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie das alles zustande kam, aber ich habe gerade ein bisschen Schiss, nachdem wir am Anfang der Folge gesagt haben, Romano Schmied niemals MVP, dass bei diesem Programm eventuell was schlummert.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ist das der nächste Vuškovic-Call von dir.
Ja. Oh, wie wär's? Da schreiben heute noch die Leute, Janni, wo ist dein Statement? Wo ist dein Statement? Ja.
Was Statement? Da hast du bis jetzt zwei solche Situationen, ne? Der Vuškovic und wann war das nochmal? Vor 3 Jahren oder so, wo du vor irgendwie einem Topspiel Elvedi gegen Bayern gesagt hast, Digga, niemals aufstellen und dann hat der Bruno 200 oder so?
Nee, das war, glaube ich, Matze Ginter gegen die Bayern und da hat er getroffen. Das sind so die zwei Cases, die mir noch wochenlang danach Leute an den Kopf schlagen und sagen, du, wegen dir habe ich damals so Digga, wegen mir, du hast entschieden.
Ja, fair. Okay, dann gehe gerne weiter zum nächsten Spiel und lass dein Trauma Trauma sein.
Ja, nee, aber warte, mein Trauma geht weiter. Ich tippe am Freitagabend den MVP bei uns auf Instagram. Ich denke immer, mit meinem Kickbase-Profil denke ich, tippe ich auch immer. Und mein Tipp war Bahoya, weil ich dachte, oh, krass. Ich gucke mir immer, mein Ablauf ist immer so, ich gucke mir mein Team an und denke mir, okay, wen tippt keiner oder wen tippen sehr wenige und wer könnte wirklich ausrasten, punktetechnisch. Ich tippe Bahoya. Ich denke mir, geil, Alter, komm, Alter, stell dir vor, Halbfinale gegen Gladbach. So, der könnte eventuell sogar starten. Unwahrscheinlich, aber ich believe mal. Du bietest am Freitagabend in unserer Gruppe Ando an. Ekliges Spiel in Leverkusen, aber halt diesen fucking blauen Stern. Und Bahoya sich dieses Fragezeichen. Leute haben mir in den Kommentaren Shit gegeben dafür. Per WhatsApp kam rein. Wie, du willst dein MVP verkaufen oder was? Ja, ich kaufe Ando von dir ab, stell Ando auf. Ando am Ende des Tages, glaube ich, 30 Punkte gemacht. Und verkaufe Bahoya einfach an den Markt. 20 Uhr irgendwas. Und ich denke mir, komm, Alter, sichere Punkte lieber. Du musst die Punkte ranhalten. Und ich hatte dann drei St. Pauli-Spieler. Hatte Vasil, hatte Metz und hatte Ando. Und dachte mir halt, boah, vielleicht überraschen die ja in Leverkusen. So, die Konferenz geht los. Ein Scheiß wird da überrascht. Erst mit Tor in Leverkusen, Tor in Leverkusen, Tor in Leverkusen. Und da war noch Eigentor Vasil. Ich bin gestorben auf der Couch daheim. Ich war eh schon körperlich komplett am Ende. Ich bin nur mehr gestorben. Und dann kommt halt auch Tor in Frankfurt. Wer macht Torvorlage? Bahoya. Wieder Tor in Frankfurt. Wer macht Torvorlage? Bahoya, Digga. Ich war richtig unglücklich damit, weil ich halt dachte, ich lehne mich aus dem Fenster und irgendwo habe ich doch in meinem Kopf das schon mir gedacht. Ich habe aber nicht komplett dran geglaubt. Deswegen, ich habe den Fehler gemacht und mich fuckt's ab, dass ich so einen Scheiß gemacht habe und dir noch sogar Geld ins Portemonnaie gespült habe damit.
Ja, aber war glaube ich, ein sehr fairer Preis, oder? Immerhin.
Ist mir scheißegal. Jeder Euro ist zu viel, Bench.
Boah, ey, pass auf, dass du nicht dein Immunsystem jetzt gerade zu sehr beanspruchst mit deinem
Rant hier. Ja, ey, ich huste mal. Währenddessen kannst du Frankfurt gegen Gladbach machen und ich mute mich nicht für alle, die Bahoya aufgestellt haben. Ihr habt auch mal einen scheiß Moment erlebt. Viel Spaß.
Ja, also ehrlicherweise, inhaltlich ist da jetzt auch nicht so viel gewesen, was uns sehr viel mitnehmen lässt für die nächsten Wochen. Die Anfangsphase war eigentlich ordentlich von Gladbach so. Frankfurt zieht das Ding hinten raus auf jeden Fall, aber das 1-0 fällt mit der ersten guten Möglichkeit für Frankfurt, wo an der Seite auch so dieses 1-2 von Brown gut aufgelöst, in meinen Augen aber auch echt schlecht verteidigt ist und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ne? Über Amaimouni haben wir eben schon gesprochen, brauchen wir nicht nochmal reingehen. Danach ist auf beiden Seiten die ganze Zeit eigentlich ein bisschen was los. Knauf macht das Ding von der Bank dann noch zu. Also es ist ein Spiel, was, glaube ich, Frankfurt viel gibt jetzt für die nächsten Wochen, was einfach so jetzt die Moral gerade angeht. Es ist aber kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, Alter, da hat Riera jetzt gezeigt, was in ihm steckt und seinen Worten wahnsinnige Taten folgen lassen und die Truppe jetzt komplett umgekrempelt vom Kopf her. Also es wird mir als Frankfurt-Fan viel Mut geben. Jetzt ist aber auch nächste Woche Bayern. Trotzdem, also Gladbach weiterhin für mich irgendwie nicht crazy interessant, kein Bock drauf im Moment, weil du da einfach nie weißt, was du bekommst. Auf Frankfurter Seite, finde ich, ist interessant gewesen, wie die Startelf aussah mit Doan und Amaimouni. Doan auch sehr interessante Rohpunkte gemacht, hat viel auf dem Flügel seine Zeit verbracht, aber schon eine zentralere Rolle als sonst eingenommen. Und deswegen, also das ist was man auf jeden Fall mal im Blick behalten kann und wodurch ein Doan auch gegebenenfalls wieder eine ganze Ecke interessanter ist jetzt gerade. Und wer auf jeden Fall von Riera profitiert bislang, sind die Außenverteidiger. Wir hatten Christensen mit ein, zwei Wahnsinnsspielen schon unter Riera, hatten jetzt eins, wo er früh verletzt dann runter musste, haben einen Brown, der schon ein oder zwei Scorer, glaube ich, unter Riera gesammelt hat, immer wieder in diese Momente kommt, wo er in 16er Nähe Abschlussgelegenheiten hat. Also die Außenverteidiger spielen eine große Rolle unter Riera, werden sehr bewusst, sehr aktiv in den Spielaufbau und das Offensivspiel eingebunden. Deswegen das wahrscheinlich so die Takeaways aus meiner Sicht. Und auf Gladbach-Seite, ja, habe ich schon gesagt, macht mir gerade keinen Spaß irgendwie.
Ja, ey, bei Frankfurt vor allem Collins, krass interessant, Christensen auch länger raus wohl. Amanda, Bench, du hast bei uns auch ordentlich overpaid, sehe ich auf jeden Fall, dass der auch auf jeden Fall seine 10 Millionen irgendwann wert sein wird, weil Thiago ja auch lange raus ist. Und ey, bei Gladbach, ich gebe dir sowas von rechts. So selbst, also Reiz, fünfte Gelbe, Sander, wir wissen, ey, krass, seit langem mal wieder richtig festgesetzt und sollte spielen. Ich habe gar keinen Bock auf Gladbacher. Mich kitzelt's nicht mehr, wenn sie auf dem Markt sind. Mich kitzelt's nicht mehr.
Ja, check ich komplett. Es ist auch wann hast du das letzte Mal einen Franck Honorat für 12, 13 Millionen fit gesehen und hattest nicht das Bedürfnis, den 8 Millionen zu overpayen?
Das ist krass. Ey, Times changed. Wirklich, ist wild.
Ja. Ja, also das ist irgendwie schwierig im Moment. So, wenn man drauf vertraut, dann kannst du damit wahrscheinlich einen kranken, ein paar kranke Schnapper jetzt gerade landen, wenn sie dann auf einmal funktionieren, aber ich sehe es nicht kommen einfach.
Nee, ich sehe es auch nicht. Leverkusen gegen St. Pauli können wir ganz kurz machen. Ich will nämlich gar nicht über dieses Spiel reden. Meine drei St. Pauli-Spieler haben mir da genug Schaden zugefügt. Man muss aber sagen, Leverkusen echt stark gepunktet. Es gibt preiswerte Leverkusener, die man sich auch einpacken kann. Ich habe zwei da im Einkaufswagen später drin. Und man muss natürlich auch die Rotation im Kopf haben. Leverkusen unter der Woche, Champions League, heißt, da könnten eventuell auch preiswertere Spieler, die am Wochenende vielleicht nicht in der Startelf standen, dann doch in der Startelf stehen. Und bei St. Pauli, Alter, ich lass los. Ich werde nur noch mit Vasil gehen. Ando als auch Metz werden meinen Verein verlassen. Und wehe, die gewinnen gegen Bremen dann. Wehe.
Ich würde es nicht ausschließen. Also, ich meine, Bremen kein schlechtes Spiel gegen Bayern gemacht, aber auch wenn wir es hier kurz halten wollen, Leverkusen, St. Pauli, also Sieg geht in Ordnung, gar keine Frage, aber in der Höhe ist das völlig absurd. Also,
ja, halt wilde Leverkusen, Tore einfach auch teilweise.
Ja, so Leverkusen ja. Macht fast 2300, beste Spieltagspunkte in der ganzen Liga, aber St. Pauli war keine 4 Tore schlechter. Trotzdem, ja, du sagst es, also es ist schwierig gerade, glaube ich, an St. Pauli festzuhalten. Und auf der anderen Seite hätte ich jetzt noch was zu ein paar Spielern von Leverkusen gehabt, aber wenn du sagst, Einkaufswagen später dann lass das gerne skippen und mit Stuttgart-Köln weitermachen.
Okay, du kannst ja später noch Einkaufswagen ergänzen, sollte ich genannte oder von dir angedachte Spieler nicht involviert haben. Ey, Stuttgart-Köln fand ich ein geiles Topspiel. Es war in meinem Kopf so, als es hieß, okay, Stuttgart gegen Köln, dachte ich so, was, Stuttgart gegen Köln? Aber, also ordentlich Randale auf den Rängen gemacht. Köln konnte ja noch nicht mal leider mit vollem Support anrücken, weil da irgendwas auf irgendeiner Raststätte war, bei Siegburg, glaube ich. Hab's nur nebenbei mitbekommen. Aber trotzdem eines Topspiel würdig. Und auch der Fußball. Ich fand ihn geil. So, ich finde, Ache ist krass angekommen in Köln. Hat auch zu Recht, glaube ich, seit dieser Woche jetzt den blauen Stern bei uns in der App. So völlig zu Recht. Der ist da gesetzt. Der wird auch, wenn fit, da jedes Spiel machen. Und Stuttgart, ich liebe einfach diesen Stuttgart-Fußball. Der ist so geil anzugucken. Mann. Mensch, du liebst ihn schon seit Jahren. Ich habe jetzt seit langem mal wieder Stuttgarter im Team, deswegen ist auch mehr Affinität da. Ich finde es richtig nice und es sind krasse Punkte. Selbst ein Assignor punktet da wie ein Bekloppter. Also es macht echt Spaß. Und ja, es ist gefühlt, jedes Stuttgart-Spiel ist gleich. So, die spielen überragend, die könnten 5-0 führen aber nur 1-0, dann wird's eng. Und dann hinten raus gewinnen sie irgendwie doch noch, wenn sie Glück haben. So ist das Stuttgart-Spiel.
Jedes. Aber das ist halt das Ding, ne? Also, der Fußball macht unfassbar Spaß und so dieses 3-1 als Ergebnis bildet jetzt auch das Spiel ganz gut ab. Aber trotzdem macht Stuttgart, ich glaube, 84 so oder so ist es dann die 2-1-Führung, nachdem du halt da hinten dann einen eingeschenkt bekommst und bist wieder, so tanzt wieder auf der Rasierklinge, so ein Spiel einfach wegen schlechter Chancenverwertung abzugeben. Und das ist halt, ich finde es unfassbar, wie oft das Problem bei Stuttgart ist. Also wir sprechen über eine unfassbare Offensivqualität, ne? Und auch eigentlich über eine unfassbare Stürmerqualität. Und trotzdem redest du jede Woche darüber, wie viel hätten sie machen können und wie viel ist am Ende bei rumgekommen. So. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, jetzt gegen Köln, so, da ist es dann nochmal gut gegangen, war aber auch schon relativ eng dann hinten raus. Aber in so den Spielen gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, so in solchen Spielen kannst du nicht geil spielen und nur deine jede vierte Großchance, fünfte Großchance nutzen. So. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Stuttgart jetzt in der Rückrunde in den Spielen in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin performt. Aber ja, du sagst es an sich, super Kickbase-affin, macht übelst Bock, wirklich Stuttgart-Spiele sich anzuschauen. Und ich habe gesehen, du hast hier auch noch eine Frage im Plan, die ich gerne aber direkt in deine Richtung zurückwerfen will. Weil ich mir nämlich zum Beispiel, ich bin biased, weil ich am Wochenende Assignon eingepackt habe. Du hast jetzt hier reingeschrieben, Punkte von Assignon solide, wie geht's weiter? Was passiert bei Stuttgart jetzt bezüglich Rotation?
Ja, kannst du unmöglich so sagen, Donnerstag gegen Celtic spielen sie. Und ich glaube auch erstmal auswärts, bin mir aber unsicher. Ist ja auch Schnuppe. Es geht gegen Celtic und es wird wieder rotiert werden. Und es ist einfach der Killer. So, ich würde fast hoffen, dass sie rausfliegen aus Kickbass-Sicht. So, bitte fliegt raus, gib mir dieselbe Elf. Wahrscheinlich wird Hoeneß trotzdem sagen, jo, wir müssen weiter rotieren, alle müssen glücklich sein. Von daher, ich kann es dir leider nicht sagen. Ich habe gehofft, dass du hier eine Antwort findest, aber ich glaube, es gibt auch gar keine Antwort, weil genauso gut ein Wagnermann am Wochenende gegen Heidenheim einen 150er abreißen könnte und Assignor noch nicht mal eingewechselt werden wird. Also von daher ist es, glaube ich, ein Gamble und es ist, glaube ich, so Manager-Typ abhängig, ob du den eingehen willst oder nicht, weil es könnte sich so heftig lohnen. Auch in Mittelstädt, so, wenn der auf dem Platz steht, der punktet abartig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Flügel, die Rechts- und Linksverteidigerposition gegen Heidenheim, Hendricks und Wagnermann heißen wird am Wochenende. Also von daher würde ich eher aktiv werden als Manager, wenn Stuttgarter der zweiten Reihe auf dem Markt sind und diese Woche hoffen, dass einfach die A11 gegen Celtic aufläuft.
Geil, dieser letzte Satz hat mir alles gegeben, was ich brauchte, weil das ist auch so ein bisschen meine Idee und ich will damit jetzt nicht ganz hinterm Berg halten, aber vorsichtig sein, weil es natürlich jetzt auch als Besitzer dann nochmal was anderes ist. Aber meine Idee, und du hast es richtig gesagt, am Ende macht Hoeneß eh immer, worauf er Bock hat und du kannst es nicht predikten, aber Celtic Hin- und Rückspiel, Hinspiel auswärts, hattest du recht mit, so, das werden einfach zwei relativ toughe Games werden, so, weil Stuttgart, wir haben gerade gehabt, Thema Chancenverwertung, ich rechne jetzt nicht damit, dass die auswärts Celtic 4-0 schrubben und Rückspiel dann egal ist, so, das wird eine enge Nummer wahrscheinlich nach dem Hinspiel sein und du hast halt abseits davon in der Bundesliga Heidenheim und dann Wolfsburg und Mainz und das sind so Matchups, wo ich mir denke, ey, eigentlich, wenn du jetzt versuchst zu predikten, Top 11 auf jeden Fall Celtic und Bundesliga, wie du schon sagst, eher so B11 einpacken. Aber wie, also du hast es auch jetzt eben schon nochmal angesprochen, bei Hoeneß, da gibt's wenig A und B11 und da ist auch sowas wie zum Beispiel, dass Wagnermann jetzt auf der Bank saß, der hat davor halt gefühlt 8 Spiele 90 Minuten gemacht, ne? Warum sollte der nicht nach einer Pause dann jetzt mal die nächsten 5 auch wieder 90 machen können? Deswegen, es ist alles mit viel, viel Risiko behaftet bei Stuttgart, aber wenn man daran glaubt, wie du schon zum Beispiel sagst, ey, Asignon, Hendricks rechts und links hinten, vielleicht nächste Woche. Asignon, was ist der gerade wert? 2 und noch was. So ein Andresch, dann eventuell nochmal Rotation, je nachdem, wie fit Stiller jetzt nach seiner kurzen Ausfallzeit schon wieder ist für die nächsten englischen Wochen und so. Da könnte richtig was zu holen sein.
Ja, ey, und man muss auch sagen, ich glaube, Leveling, Demirovic als auch Undav haben 4 gelbe Karten, außer ich verwechsel gerade irgendwas. Kann auch sein, dass ich Führung gerade vernachlässige. Also, selbst ein Thiago Tomás könnte interessant werden die nächsten Wochen, wenn da eventuell mal eine 5. gelbe. So, Bilal El-Kanous ist ja auch einer, der wahrscheinlich dann eventuell sogar Back-to-Back starten könnte in der Bundesliga.
Ja, ich glaube auch, dass der jetzt gerade wieder richtig angekommen ist. Der hatte nach dem Afrika-Cup jetzt so einen kleinen Hänger mal zwischendurch, hat ein bisschen gebraucht, bis er wieder richtig die Spielzeit hatte und hat dann einen etwas blasseren Auftritt jetzt zuletzt gehabt. Aber da gehe ich eigentlich auch von aus, dass jetzt die nächsten 1-2 Wochen dann genau die Phase sind, wo ein El-Kanous dann einfach wieder extrem startelfrelevant wird und Hoeneß ihn jetzt halt so zu Crunch-Time einfach voll da haben wollte.
Ja, word.
Next, Johnny.
Dann haben wir schon Augsburg gegen, haben wir Freiburg überhaupt besprochen?
Haben wir Freiburg besprochen, fragst du?
Hoffenheim-Freiburg haben wir gar nicht besprochen. Ich will nur kurz sagen, also wir haben über Hoffenheim, glaube ich, genug gesprochen, dass man da auf jeden Fall Leute braucht. Ich sehe gerade, ich glaube, wir haben es einfach nicht in unseren Plan mit aufgenommen heute, dieses Spiel, Hoffenheim gegen Heidenheim. Hoffenheim gegen Freiburg, das war mein Fehler. Dann will ich es gleich ganz kurz machen. Auch bei Freiburg sind einige Leute, also Mansambi ja eh noch gesperrt aufgrund der roten Karte, hat auch 3 Spiele bekommen einfach dafür, finde ich heftig. Aber auch Mansambi eh schon 4 gelbe Karten noch, Osterhage 4 gelbe Karten, also auch da könnte man eventuell mal drauf managen. Freiburg ja auch noch international aktiv, müssen aber nicht in die Playoffs, von daher kommen da erst, glaube ich, in 3 Wochen oder sowas die internationalen Spiele wieder.
Yes, habe ich auch nicht mehr zu sagen, außer vertraut alle endlich Hoffenheim, was Kickbase angeht, es lohnt sich.
Ja, es ist wild, ne? Es gibt so manche Knöpfe, die du oder manche Schalter, die du einfach im Kopf umlegen musst, die sich Jahr für Jahr ändern. Letztes Jahr, du hast ja gar keinen Bock gehabt. Kein Hoffenheimer hat sich in irgendwelche Teams verirrt. Und auf einmal alle geiern drauf. Aber ist ja auch das Schöne, dass nicht alles gleich ist, ne?
Chris Ilzer Masterclass.
Ja. Ey, und Augsburg-Heidenheim, boah, ich weiß nicht warum. Hast du in Challenges viele Augsburger aufgestellt?
Nee, aber es wäre, wenn ich vom Budget her richtig eng gewesen wäre, auf jeden Fall eine Option gewesen.
Bei mir war es gar nicht im Kopf drin. Also ich sehe Augsburg daheim gegen Heidenheim und irgendwie, ich habe auch, klar, ich war auch in einer anderen Welt wahrscheinlich auf Antibiotikum letzte Woche Freitag, aber es kam gar nicht, ich sehe sonntags so das Spiel Augsburg gegen Heidenheim, denke mir, hä? Warum habe ich denn keine Augsburger aufgestellt?
Ja, fair, aber ich muss sagen, wenn ich welche aufgestellt hätte, so Claude Maurice wäre auf jeden Fall einer gewesen, hätte ich gemacht. Wahrscheinlich hätte ich aber ein Auge auf Chavez geworfen, weil ich den auch unter anderem in der Office League besitze. Das war übrigens der Bruch, den ich noch nicht eben angesprochen hatte. So, ich habe Damen Chavez mir schön so ein Defensiv-Duo-Stack gegen Heidenheim zu Hause aufgebaut. Dann spielt der eine nicht, der eigentlich gerade der sicherste da gefühlt war, neben Kapitän Schlotterbeck. Ja, aber so Chavez wäre eine Option gewesen aufzustellen für mich. Claude Maurice wäre der zweite gewesen und wahrscheinlich Gregoritsch der dritte, wäre ich mit Chavez und Gregoritsch komplett auf die Schnauze geflogen, deswegen zum Glück gelassen.
Ja, ey, Mensch, alles richtig gemacht, aber sind die richtigen Aufstellen. Ich habe eine interessante Statistik gefunden, Thema Elfer verschuldet. Gimba verschuldete in dem Spiel, wo er wie heißt es, WWE mäßig, der Gegenspieler zu Boden gerissen hat, den 5. Elfer. Und ich habe gerade überlegt, der macht eine Art 70 Bundesligaspiele gemacht, 5 Elfer verursacht, der verursacht 2,5 Elfer pro Saison im Schnitt.
Das tut richtig weh, ne?
Das ist fast 2,5 Elfer im Schnitt. Also das ist krasser Wert.
Ja, das ist krass viel, aber also wir waren ja schon ein paar Mal auch bei Heidenheim vor Ort in den Sommertrainingslagern und so. Und da war ja auch immer so der Vibe so, ey, bei, wie wird er da genannt? Gimbo oder so? Keine Ahnung. Gimbo. Ja, ich glaube Gimbo. So, da lädst du vielleicht im Zweifel nicht komplett durch im Zweikampf, wenn der mal hinlangt, weil da weißt du, da kannst du mal scheppern. Also der hat, glaube ich, sowohl mannschaftsintern als auch extern den Ruf eines sehr robusten und sehr kompromisslosen Innenverteidigers. Und im Zweifel geht das halt so 2,5 Mal pro Saison auch schief.
Ja, ich hoffe so sehr, dass er gegen Stuttgart keinen verursacht. Ich werde Gimba aufstellen müssen gegen Stuttgart. Das ist mein Trade ist nämlich Ando Metz weg, Gimba und Sano her. Das ist mein Payoff. Dieses Risiko werde ich eingehen, weil wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ey Leute, geh auf Nummer sicher. 2 St. Pauli-Spieler gegen Bremen, kannst eigentlich nichts viel falsch machen. Ich habe die Schnauze voll leider von der St. Pauli-Defensive, deswegen ich riskiere es. Ich will, gib mir Sano einfach eine Torbeteiligung, gib mir Gimba, keine Ahnung, gib mir ein 1-1 gegen Stuttgart. Gegen müde Stuttgarter, viel hinten rausklöppeln, die schlagen Ball lang, keine Ahnung.
Boah, also ich sag, da bist du zu emotional. Ja, ich sage, bin ich auch, 2 St. Paulianer.
Ja, ist noch nicht zu spät, aber in meinem Kopf ist es zu spät.
Ja,
willst du? Brauchst du was defensiv?
Ey, ich schaue später mal, aber also Ando ist halt vom Preis her was, wo ich nicht Nein sagen würde, aber so richtig Bock drauf haben jetzt auch nicht.
Karol Metz, Digga, hast du Bock auf Karol Metz?
Unbedingt, Alter.
Siehst du, ich krieg Leute an Mann. Leute, liebe alle, die aus unserer Kickbase-Liga Podcast hören, hit me up. Ja, wie sagt Bench so gerne? Höchstes Gebot bis 18 Uhr, krieg den Zuschlag.
Ja, beste Leben. So, einmal FOMO bei allen kicken. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn andere, also bei mir ist ja immer, ich mache das in der zweiten Liga immer, weil da haben wir so 3, 4, 5 Experten, die so freitags um 16 Uhr anfangen, ihr Team für den Spieltag zu bauen. Und die kloppen dann halt ihre Kohle raus, für was noch da ist. Da macht man dann immer ganz gute Deals. Deswegen in der zweiten Liga sage ich dann einfach immer, ey, XY gehen noch, höchstes Gebot bis 18 Uhr, so, ne? Vor allem, wenn ich bei Sky bin, weil dann musst du ja neben der PK her dann irgendwie da noch die Deals schustern und dann wird das sowieso eng, deswegen dann sollen die einfach ihre Angebote einloggen. Aber wir hatten ja jetzt so 1, 2 Fälle, wo man schon Kickbase Office League intern das Gefühl hatte, da hat jemand mit Angeboten gespielt, die es gar nicht gab, ne? Und dann wird's natürlich kompliziert.
Dann wird's kompliziert. Wieso guckst du mich so an gerade, Bench?
Nee, dich guck ich, du hast es du hast es ja aufgedeckt vermeintlich.
Graced, richtig. Oder? Ich werde hier verarscht. Leute wollen einen verarschen.
Ich hatte genau denselben Gedanken in dem Moment, aber ich dachte mir so, boah, Digga, ich habe letztens schon 1, 2 Mal in die Richtung von den 1, 2 Akteuren geschittet und wollte jetzt nicht irgendwie da schlechte Laune aufkommen lassen. Deswegen dachte ich so, ey, ich behalte es für mich. Aber als du es dann geraced hast, ich war sehr bei dir inhaltlich.
Ja, also kurze Aufklärung, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ey, es werden halt Leute angeboten in der Gruppe und nicht hier, der ist zu verkaufen, sondern es wird reingeschrieben, Spieler X, also so, an alle Interessierten, euer Gebot bitte abgeben, bis ich so, halt dein Maul, Alter. Halt dein Maul, wer will diesen Spieler haben jetzt? Problem ist halt, es ist halt gut gegangen. So, es gab wohl 2 Interessenten aus dieser Riesengruppe. Es klang halt so, als wenn da 6 Leute interessiert.
Ja, und der hat ist dann natürlich auch smarte Verhandlungsführung einfach. Ja, aber es gab auch, also in einem von den beiden Fällen, ich glaube, das hat er mit 2 oder wurde mit 2 Spielern gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es beide mal derselbe Verkäufer war. Aber in dem einen Fall war es ein Spieler, der dann relativ interessant auch für letzte Woche war. Irgendein Innenverteidiger, glaube ich. Ich weiß nicht mehr wer. Und der wurde dann so gottlos overpaid, wo dann, ich glaube, Jonathan und ich war es, die dann auch unter dem Transfer noch kommentiert haben. Und vor allem Jonathan, der so meinte, Digga, das kannst du jetzt nicht ernst meinen, dich hier so verarschen zu lassen, so, ne? Ja, und also, das war crazy, wirklich, der Deal. Also, da hat E.H. einen guten Deal geschossen.
Ja, Erik, hier können wir mal, Erik, sag Nachnamen, sag Adresse, Leute, schick den vorbei. Wer wohnt Ecke Bayerischer Wald? Wer wohnt Ecke Bayerischer Wald? Wir schicken die mal mit Fackel vor die Tür.
Das gibt wieder so Shit die Woche jetzt, aber gut.
Ey, was ich noch sagen wollte, ist, Ich hab's vergessen. Fuck, wieso vergesse ich das gerade? Ich hatte einen krassen Joke auf meinen Lippen. Fuck, Alter.
Ja, wenn er krass war, kommt er wieder. Irgendwas
nee, so der war nicht so Heidenheim? Krass. In meinem Kopf war der krass.
Okay, ja, ey, dann sag ich ganz kurz einfach nur, damit wir das inhaltlich auch noch haben, das Spiel. Erste Halbzeit gehörte so ein bisschen Augsburg, zweite Heidenheim. Elver entscheidet das Ding am Ende so. Und das ist auch das, was das Spiel, ich will jetzt nicht sagen, verdient hatte, weil so ultra schlecht war es nicht. Janni raced gerade hier, ja?
Es war kein Joke, es war nur eine Line, die ich gerne sagen wollen würde als Closer zu dem Ganzen. Dann kannst du weiter zum Spiel kommen. Ja. Ich sage, wir sind nur so sauer, Bench, weil wir es nicht gemacht haben.
Ach so.
Weißt du, wenn ihr für uns es gemacht hätte und dann 2 Millionen würde hier sitzen, ey, dann mach's doch auch.
Ja,
so.
Ja, check ich. Also die Kohle hätte ich gerne genommen.
Ja. Genau, es ist so ein Mix aus sehr ehrenlose Bastard. Als auch, ja, hätte ich, ach, wieso habe ich es nicht gemacht? Fuck, ey.
Ja, also die Kohle hätte ich safe gerne genommen, aber das ist sowas, ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal so kurz vorm Winter hier im Podcast, wo ich so war, ey, ich bin schon sehr misstrauisch bei Kickbase bezüglich so Verhandlungen mit anderen Managern und so, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass da so ein bisschen, weißt du, dann heißt es so, ja, so ich kann dir dies und das bieten, wie sieht's aus? Und dann heißt es, nee, wenn du das bietest, ich habe ein anderes Angebot in der und der Höhe. Und da denke ich mir jedes Mal so, Digga, laber mich nicht voll, Alter. So, dieses Angebot gibt es nicht. Du willst dir eine Mio mehr einstreichen. Und da habe ich halt immer das Gefühl, die Leute sind ein bisschen unehrlich. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich bin für ehrliche Verhandlungsführung in Kickbase. Und solange das so ist, kannst du auch einfach smart sagen, ey, alle Interessierten, wenn es nur 2 sind, das ist dann einfach smart.
Ey, ich errate den Trick, Bench. Ich errate den Trick, den ich auch schon mal angewandt habe, der richtig dirty ist, aber den soll ich einfach mal an die Öffentlichkeit.
Oh Gott.
Du bist in Verhandlung mit einem anderen Manager und der andere Manager will einen Spieler haben und du sagst dann, ja, aber ich habe schon so und so ein Gebot. Es gibt kein anderes Gebot.
Ja, natürlich.
Du sagst deiner Frau oder deiner Freundin, ey, Schatz, schick mal bitte einfach nur 4.32 per WhatsApp und du leichtest die Nachricht weiter. Du hast sofort den Glauben, dass ein anderes Gebot besteht und kannst den Preis hochtreiben. Kein Problem.
Digga. So, und an alle smarten Kickbase-Manager oder die es noch werden wollen, ihr verlangt keinen WhatsApp-Screenshot, sondern einen In-App-Gebots-Screenshot.
Uff. Okay, ja, Ben, du bist ein ekliger Fan. Dich kann man nicht so übers Ohr ziehen.
Ja, nee, aber wie dem auch sei, haben wir jetzt, glaube ich, lang genug drüber geredet. Wir machen Augsburg-Heidenheim zu, damit, dass wir aufs Programm in den kommenden Wochen schauen. Heidenheim muss jetzt Stuttgart, Bremen, Hoffenheim, Frankfurt, Leverkusen, ist wirklich kacke. Aber Heidenheim, 13 Punkte. Also, wenn die nicht irgendwie in 1, 2 von diesen Partien überraschen, dann ist Licht aus da unten. Deswegen habe ich mir noch dazu geschrieben, da könnten einige Spiele wirklich krass torreich werden, weil Heidenheim riskieren muss, riskieren will, weil die gegnerischen Teams einfach eine Spielstärke haben, mit denen sie Heidenheim in aller Regel überlegen sind. Ey, da können wir mal so ein 4-2 kriegen. Das kann mal eine 1-5-Klatsche sein. Das werden torreichere Spiele aus meiner Sicht als die letzten von Heidenheim, gerade hinten raus. Und deswegen, da kann man schon mal noch mal eine Ecke aktiver vielleicht drauf managen, wenn man an Siege der Gegner glaubt. Augsburg auf der anderen Seite, auch schweres Programm. Wolfsburg und Köln sind jetzt noch machbar demnächst, die 2 Wochen. Danach echt tough. Deswegen vielleicht jetzt gerade noch halten und dann richtigen Moment erwischen.
Ja, Wolfsburg machbar. Ich fand Wolfsburg echt überraschend alright gegen Leipzig. Also klar hätten die hätten noch baden gehen können da, aber ich fand so defensiv stabil, gar nicht so viel zugelassen und offensiv, die haben schon durch diese individuelle Qualität, können die so gefühlt auch Augsburg mal an die Wand spielen offensiv.
Ey, hundertprozentig, aber so Teil der Wahrheit ist auch, Wolfsburg spielt die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte, ist 15. Also machbar sind die schon so.
Boah, ja, du hast recht. Ja, Zahlen, es ist verrückt, was so ein Spiel, so eine, was, wenn du Impressions hast von einem Spiel, was sich eventuell auch ändern lässt im Kopf. Zum Spiel selbst, Leipzig gegen Wolfsburg, also Leipzig hat eine unfassbare individuelle Qualität. Ich liebe es, dir Mondé zuzuschauen, wie er Leute austribbelt. Ich fand Harder auch sehr geil, würde ich ja gerne auch nochmal die Harder versus Romelu Diskussion aufmachen mit dir. Und ich war impressed von was für ein Stand Brian Gruder schon hat nach 2 Wochen Leipzig. So, der darf Standards machen. Mann. Seit wann ist das erlaubt?
Ey, das wäre auch ein Punkt von mir gewesen. So, ich hatte mir aufgeschrieben, Wolfsburg ergaunert sich so ein bisschen den Punkt, auch wenn sie kein schlechtes Spiel machen, aber am Ende muss Leipzig das eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Und ich habe auch aufgeschrieben, Gruder Standing überrascht mich ein bisschen, weil so, wie du schon sagst, so, der ist 2 Wochen da, das ist jetzt jemand, ja, der kommt aus der Premier League, aber das ist trotzdem ein Spieler mit einem Erfahrungslevel, wo man eigentlich erwartet, eher so einen Harder-Standing, weißt du? Also, ich finde, er ist ein besserer Spieler als Harder und er ist auch der interessantere Kickbase-Spieler als Harder, aber er ist ähnlich wie Harder eigentlich ein junges Talent, was jetzt noch nicht auf europäischer Ebene irgendwie so crazy explodiert ist, dass du sagst, den holst du und der hat eine Stammplatzgarantie. So, und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen der Personalsituation geschuldet, aber dass Gruder teilweise Standards schlägt, wie viele Bälle Gruder da im Zentrum schon ansaugt und verteilt und in Dribblings geht, teilweise dann auch ein bisschen zu verspielt ist, aber auch einfach schon die Eier dafür hat jetzt in dieser Leipziger Truppe. Ich find's krass, was er direkt für ein Standing hat. Ich bin froh, ich habe letzte Woche echt drüber nachgedacht, ob ich den relativ teuer irgendwie mal hier und da an Mann bringe, weil ich wusste, dass ein, zwei den gerne gehabt hätten. Ich bin extrem froh, dass ich es nicht gemacht habe und werde überhaupt keine Schmerzen haben, den gegebenenfalls auch gegen Dortmund wieder aufzustellen.
Ja, ey, Mensch, also wirklich guter Besitzer gerade, beste Leben. So, der Markt wird noch so durch die Decke gehen, wenn man sieht, wie der zockt gerade. Ey, und yes. Was hast du zu Harder Romelu?
Boah, ich glaube, also Romelu, ich weiß nicht mehr, was war das denn nochmal? War das irgendwie Patellasehne, Kniegeschichte oder so? Irgendwie sowas war doch bei dem, oder? Hm. Wenn ich mich richtig erinnere.
Ich weiß nicht, was war, aber 100% fit war er nicht.
Ja, es war auf jeden Fall sowas, wo ich mir die letzten Wochen so dachte, boah, ey, das ist so ein Ding, das kann von 2 Wochen bis 2 Monate irgendwie immer alles sein. Ich schau mal gerade, muss im Training aussetzen, angeschlagen. Och Mist, jetzt muss ich hier einmal kurz reinschauen, Moment. Gib mir 5 Sekunden. Ja, ich erzähle schon mal nebenbei weiter, aber es war auf jeden Fall was, wo ich mir so dachte, ey, es könnte daran gelegen haben am Wochenende, dass man dem bei dem einfach keinen Rückschlag gerade riskieren will. So, weißt du, du hast jetzt nächste Woche das Spiel gegen Dortmund, absolutes Topspiel. Du hast jetzt ein Heimspiel, wo du wahrscheinlich sagst, ey, gegen Wolfsburger, wenn du da gut reinstartest, dann ist das auch ein Spiel, was du schnell kontrollierst. Sprunggelenksbeschwerden waren es. Und deswegen war es in meinem Kopf eher so, Harder kriegt jetzt dieses Spiel, weil du Romelu gegen Dortmund unbedingt haben willst. Aber ich gebe dir recht, Harder hat einen engagierten Auftritt gemacht und kann schon immer mal wieder einen Starter bekommen.
Ja, bleibt spannend. Ich fand da vor allem, also dieser Fallrückzieher, unfassbare Antizipation und hätte es ihm gegönnt.
Ja, aber hey, safe.
Wenn es nach Gönnen geht, hätte mein ganzes Kickbase-Team 300 gemacht.
Ja, das glaube ich. Leipzig-Wolfsburg zum Programm der beiden. Beide alright, brauchen wir jetzt auch nicht nochmal im Detail durchgehen. So, wenn ihr Mittelklasse-Spieler für einen Mittelklasse-Preis wollt, kannst du Wolfsburger machen. Wenn ihr Topspieler zum Topspieler-Preis wollt, kannst du Leipzig machen. Passt.
Ja, ich würde Grabara vielleicht noch hervorheben. Ich finde Grabara, ich hätte Grabara sehr gerne. Es gibt wenig Keeper in der Liga, die ich lieber hätte als Grabara. Vor allem für 14 Millionen gerade. Ich finde ihn echt sehr properly eingeschätzt vom Marktwert.
Ja, check ich.
Gut, ich bin bereit für den Einkaufswagen. Und da habe ich auch einen Keeper drin, Bench, das wird dich glücklich machen. Das ist nämlich dein Keeper. Ich finde seine Punkte überragend und sehe in den nächsten Spielen eventuell noch mehr grüne Balken.
Ja, ich schaue gerade mal rein und es ist mir gar nicht so aufgefallen die letzten Wochen, dass ich da so 4 grüne Balken back-to-back mitgenommen habe. Gefällt mir.
Einkaufswagen. Powered by Scalable Capital.
Willkommen im Einkaufswagen und Bench gefällt es und allen Damenbesitzern. Boah, Damenbesitzern klingt auch richtig falsch.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Ja, Damenbesitzer ist so falsch. Alle, die Finn-Damen, den Fußballspieler vom FC Augsburg, in ihrem Kickbase-Team haben, Glückwunsch. Und alle, die, mag das Leute wieder sagen, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, weil ich gerade richtig Schiss habe, irgendwas Falsches zu sagen. Finn Dahm, 11 Millionen, der punktet überragend. Und also dieses Augsburg-Programm klingt echt nach einem eventuellen zu Null-Bonus auch nochmal möglich. Von daher für 11 Millionen in meinem Einkaufswagen in der Kiste. Ich habe 2 Abwehrspieler eingepackt, Tabsoba für 24 Millionen und Niklas Motherfucking Stark, der ist 500.000 wert. Bremen bei dem Programm, der ist in der Viererkette der wahrscheinlichste oder zu 95% gesetzte IV gerade. Er ist ein 4,8 Millionen Gebot, er ist ein 5,3 Millionen Gebot, er ist ein 6,1 Millionen Gebot, je nach Liga. Im Mittelfeld habe ich mir Karasor für 11, weil ich glaube, die Rotation könnte ganz gut passen. Klar, abwarten noch. Bucher für 25, weil das ist ein Witz. Der Kollege, ich will es eigentlich nicht wahrhaben, aber das ist ein 35-40 Millionen Spieler, so wie der punktet. Es ist unfassbar, 25 Millionen geschenkt, das ist ein 32 Millionen Gebot, das ist ein 34 Millionen Gebot. Poku für 12 könnte man riskieren, Palacios für 9,5 finde ich sehr geil, wäre für mich fast eine der krassesten Kaufempfehlungen mit Stark zusammen aus dem Einkaufswagen. Ache für 8, ich habe gesagt, der ist gesetzt, der Kollege. Maser für 16, weil ich mir auch vorstellen kann, dass der ganz gut rohpunkten könnte bei einem guten Programm der Leverkusener. Bebu, Conte und Paulsen habe ich mit drin. Drei 500k-Raketen, drei mögliche 500k-Raketen, haben jetzt dezent gepunktet, könnten immer wieder Spielzeit bekommen. Christian Conte sogar in der Startelf, also da könnt ihr ordentlich Cash machen.
Yes, gehe ich alles mit. Ich habe mich ein bisschen geärgert, gerade als du Palacios genannt hast, weil da war ich seit einer Woche in meiner privaten Liga am Baggern, dass ich den irgendwie kriege. Spätestens jetzt ist der Zug abgefahren. Aber ja, wenn ihr alle die Gelegenheit habt, unbedingt einpacken.
Ja, oh, muss so geil sein, wenn man den hat in seinem Team.
Ja, wirklich. Scheiße.
Leben ist hart. Ey, das Leben ist auch hart, weil, wer hätte das gedacht? Keiner hat Rierson getippt als MVP.
Was? Ist das ein 20-Millionen-Plus-Spieler, wo wir gar keine MVP-Chancen sehen, Janni?
Boah, sind wir vielleicht gar nicht die Einzigen, die das so sehen. Das Gute ist, es gab letzte Woche einen Fehler. Und das gebe ich auch offen zu, das war mein Fehler. Trotz Krankheit war ich die Person, die den MVP-Tipper rausgesucht hat. Und der MVP-Tipper letzte Woche, Diaz, war an sich korrekt. Wir filtern das immer mit so einem Tool. Problem war, ich habe nach Diaz mit dem normalen I nur gefiltert. Und nicht mit diesem, ja, Digga, jetzt bin ich überfragt, wie das heißt, I mit diesem Strich oben drauf. Ihr wisst, wie halt geschrieben wird normal. Und es gab einen MVP-Tipper, der näher dran war als der eigentliche MVP-Tipper, der Diaz nur mit einem I geschrieben hat. Und das war Tom. Das ist Tom. Und deswegen sollte Tom bis Veröffentlichen dieses Podcasts seine Memo geschickt haben, stand jetzt hat er es noch nicht, sollte Tom aber gerechterweise noch für letzte Woche hier sein Outro bekommen. Mensch, das ist es. Über Rierson hört ihr jetzt nichts. Könnt auf Instagram vorbeischauen. Da wird Rierson auch nochmal abgefeiert, weil er ist einfach unser MVP. Man glaubt es nicht. Er ist MVP geworden.
Ja, servus zusammen. Erstmal danke, dass ihr noch an mich gedacht habt. Ich hatte ja bereits in der letzten Woche den Luis Diaz als MVP getippt. Ich habe da, glaube ich, sage und schreibe 421 Punkte vermutet. Ich bin damit kurioserweise schon der zweite bei uns aus der Kickbase-Liga, der einen MVP richtig getippt hat. Mein kleiner Bruder hat, glaube ich, vor 2 Jahren den Kevin Stöger, als er noch bei Bochum gekickt hat, als MVP getippt. Das war tatsächlich auch richtig. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Ich denke, da hat ein sehr geschätzter Arbeitskollege von ihm ordentlich unter die Arme gegriffen. Nichtsdestotrotz grüße ich erstmal alle Leute, die noch aktiv in ihren Kickbase-Ligen unterwegs sind und grüße insbesondere meine Freunde aus Schabdetten von der Kickbase-Liga Fortuna 1.
Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, deinem Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Sollte dir diese Episode gefallen haben, lass es gerne andere wissen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Noch nicht genug von Kickbase? Schau gerne mal auf Instagram vorbei. Bis gleich.